Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Es ist Sonntag, der 26. April. Hier ist Sanft und sorgfältig. Wir begrüßen Sie. Hallo, hallo, hallo.
Experten unter Ihnen wird auffallen, dass heute die Sprachqualität besonders gut ist. Das liegt daran, dass wir ausnahmsweise wieder in einem, dieses Mal, ich glaube, das erste Mal seit 2 Jahren wieder beim RBB in der Marlene, ist das Marlene-Dietrich-Allee oder heißt sie mittlerweile schon Christine-Neubauer-Allee?
Das ist noch die Marlene-Dietrich-Allee, die wird allerdings nicht mehr lange so heißen. Wir begrüßen Sie. Es ist ein sonniger Sonntag. Das kann man wirklich mal so sagen.
Was für eine schöne Woche liegt hinter uns. Das ist Sanft und sorgfältig am Sonntagnachmittag bei Radio 1. Bei Bremen 4, bei UFM, bei Das Ding, bei Enjoy natürlich und bei Puls. Wir sind in ganz Deutschland zu hören.
Und natürlich auch auf Ihrem Mobilgerät, mit dem Sie uns jetzt gerade hören und auf dem Weg zur Arbeit sind oder vom Arbeitsamt kommen.
Podcast.
Oder aus dem Biomarkt. Irgendwo sind Sie gerade unterwegs und haben uns auf den Ohren. Und wir sind heute nicht alleine. Jan,
Ja. Merkst
du, dass ich versuche, so ein bisschen seriös zu reden?
Ja, es ist anders als sonst. Normalerweise hast du jetzt schon 2-mal gerülpst und 1-mal ganz laut ins Mikrofon gepupst. Aber heute ist alles anders.
Ach, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Also ich würde jetzt vielleicht schon ein bisschen
schmatzen. So wie du das jetzt schon runterspielst, als wäre das nie passiert.
Ja, ich weiß gar nicht, wovon du redest, Jan. Ich möchte heute, wir haben einen seriösen Gast heute in unserer Sendung. Ich freue mich sehr, dass das heute geklappt hat. Es war eine ganz spontane Aktion. Ich habe gestern erst angefragt und normalerweise denkt man ja, das klappt dann sowieso nicht. Und das war auch so halb klappt das vielleicht? Und dann hat er tatsächlich zugesagt, weil er heute auch wohl frei hat. Und ich freue mich, dass er hier ist. Matthias Brandt. Hallo.
Hallo.
Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Matthias, warum hast du heute mal frei?
Weil ich nichts zu tun habe.
Das ist
Nein,
gut.
Ich habe eigentlich überhaupt nicht frei, weil ich gerade umziehe. Und habe mir jetzt diese 2 Stunden freigenommen für euch.
Oh, das ist aber, und für die Leute, die natürlich, also muss man mal sagen, uns hören viele 13-Jährige, das ist leider so. Da werden jetzt viele sagen, Matthias Brandt.
Wer
also,
ist das?
Ja, also die Älteren, alle Leute, ich sag mal, eure Eltern werden wissen, dass Matthias Brandt, ich sag's mal, wie es ist, der beste Schauspieler Deutschlands ist. Ist nun mal so. Matthias. Du hast so viel Grimme-Preise, du kannst quasi ein Haus aus Grimme-Preisen bauen.
Ja, und dann, und weißt du, das Fundament baust du aus den deutschen Fernsehpreisen auch immer. Der Dach ist aus dem Grimme-Preis und unten ist nur Fernsehpreis.
Ja, also du bist ein Schauspieler der Bundesliga, würde ich sagen. Also ich würde sogar sagen Champions League-Plätze, je nachdem.
Ist wahrscheinlich wahnsinnig befremdlich, aber ich sage jetzt, dann hören wir auch auf damit. Die Sendung geht 2 Stunden, das haben alle wieder vergessen. Auch meiner Meinung nach bist du einer der tollsten Schauspieler, die ich wahnsinnig gerne angucke. Habe ich dir privat nie gesagt, weil es immer peinlich ist. Deswegen mache ich das heute einmal in der Sendung. Und wir freuen uns wirklich wahnsinnig, dass du hier bist.
Dankeschön.
Weil das gibt der Sendung heute auch ein bisschen Seriosität.
Ja. Meinst du? Bist du sicher?
Ich bin mir nicht sicher, aber man muss eine Sache sagen, Jan und ich, wir machen diese Sendung seit 2,5 Jahren und wir kreisen auch teilweise sehr um uns selber.
Ja.
Und du bist jemand, der immer so eine Ruhe ausstrahlt. Es kann sein, dass diese Sendung heute so ein bisschen, sag ich mal, also ein mediterranes Feeling bekommt. Also da kannst du für sorgen. Bist du eigentlich...
So kontemplativ meinst du,
ja?
Ja.
Bist du...
Dafür bin ich zuständig. Naja, es ist ja erstmal so, wahrscheinlich... Ich rede einfach weniger als ihr. Ob das jetzt so einer Radiosendung wirklich weiterhilft, das wird man sehen. Also wahrscheinlich rede ich in einem Jahr so viel wie ihr in diesen 2 Stunden.
Ist es denn aber wirklich so, als Schauspieler musst du doch wahnsinnig viel reden? Oder suchst du immer Rollen aus, wo wenig Text ist?
Eine gute Idee.
Ja, manchmal macht das durchaus Sinn, übrigens. Ja, das ist ja, Film ist ja kein Wortmedium, ist ja eigentlich ein Bildmedium. Und das ist oft besser, wenn da weniger geredet wird.
Suchst du dir das aus, ja? Tatsächlich Rollen?
Nein, ich zähle da jetzt nicht die Wörter. Aber das hat ja nichts miteinander zu tun. Ja, also ich bin schon in der Lage, mehrere zusammenhängende Sätze von mir zu geben. Aber
das wird sich heute rausstellen.
Ja, muss uns auch entschuldigen. Also wir sind dann wirklich, wenn wir manchmal uns in Rage reden, dann sind wir auch kaum aufzuhalten. Das ist dann sehr schwer, dagegen anzukommen. Da kannst du einfach auch mal wegnicken zwischendrin
ich
oder so.
Ich glaube nicht, dass ich das entschuldigen muss, weil das ja... Das ist ja der Sinn der Veranstaltung hier, oder?
Ja, so ein kleines bisschen. Also wir wollen dich ja jetzt heute nicht irgendwie...
Aber dafür seid ihr doch angestellt hier.
Ja, aber du musst... Ich war nicht schon mal vor. Nicht, dass du dann, wenn hier so eine euphorische Stimmung entsteht, da mitschwimmst und auf einmal sagt dann, keine Ahnung, der Regisseur des nächsten Projekts... Ja, ich habe dich ja letztens im Radio gehört, aber du hast jetzt... Matthias, du hast jetzt so ein Image durch diese Radiosendung. Mhm. Da können wir dich leider nicht mehr besetzen als... Keine Ahnung, was spielst du als nächstes?
Ja.
Hitler?
Nee, ich bin, glaube ich, einer der wenigen, die
Hitler noch nicht gespielt haben.
Weder Hitler noch Goebbels gespielt
haben. Wirklich? Ja. Oh, ich hab letztens, jetzt fällt mir der Name nicht ein, verdammt nochmal, Goebbels in der Untergang, du weißt es doch.
Ulrich Matthes.
Ulrich Matthes, genau. Ich hatte jetzt Ulrich Nöten, aber das ist natürlich Quatsch, beim Grimme-Preis auf der Bühne gesehen. Was für ein, also, das, du hast ja mit ihm auch wahrscheinlich öfter schon mal zusammengearbeitet. Was für eine irre Erscheinung, oder? Also, wo man, also, das ist wirklich was für ein körperlich interessanter Schauspieler.
In der Tat, ja.
Und du hast, also, muss ich auch mal sagen, wenn ich dich so anschaue, du strahlst, du hast so ein Gesicht, das sagt dir, ja, rede ruhig weiter, rede dich ruhig ins Verderben. Ich sitze hier, ich mache gar nichts, ich schmunzel und stehe so ein kleines bisschen beiseite und guck mir an, wie du dich gerade blamierst. So ein bisschen.
Ist nicht beabsichtigt.
Nee, aber das ist total angenehm. Also das ist so diese provozierende Ruhe, die du ausstrahlst.
Verstehe. Ja, mal gucken, wohin uns das noch führt.
Es kann gut werden, kann auch extrem schlecht werden. Aber es ist aber immer so.
Glaube ich nicht. Ich frage mich ja immer, du wirkst wirklich immer sehr entspannt. Du machst aber gar keine Yoga oder sowas, ne? Also oder bist du, du wohnst auch seit vielen Jahren in Berlin, bist sogar in Berlin geboren. Mhm. Und du bist eigentlich ein Ur-Berliner. Aber die Smoothie-Kultur ist an dir vorbeigezogen, oder?
Ich glaube schon. Mir hat, apropos Yoga, mir hat mein Orthopäde erzählt, dass er mittlerweile mehr Yoga-Verletzungen als Skiverletzungen behandeln muss.
Weil die Leute sich übernehmen, ne? Weil die denken, ja, weil Madonna das macht, können sie das auch.
Oder weil sie über die Matte stolpern, die nachts da irgendwo vorm Bett liegt.
Stimmt. Aber Yoga ist, ich meine, ich habe nie die Faszination von Yoga verstanden. Ich würde 90 Minuten nichts anderes machen, als mich sehr angestrengt darum zu kümmern, irgendwelche Blähungen zu unterdrücken.
Aber Jan, wenn du einmal in deinem Leben eine sexuelle Beziehung mit einer Yogalehrerin
eingehen würdest. Nein, das wird nicht passieren. Wir haben da auf dem Weg, das kann man mal eben erzählen, wir sind eben mit dem Cabrio hierher gefahren.
Ja, ich habe ein Miet-Cabrio gerade.
Nee, du sagst das schon so, entschuldigen, sag doch einfach, ja, das ist dein Cabrio.
Ich habe ein Cabrio, ja. Ich
BMW 5er Cabrio. Und es ist, wenn Olli Schulz im Cabrio sitzt und gerade er hatte das Verdeck zugemacht, das war so ein bisschen so, wie wenn so ein Orang-Utan-Anzug anhat, einen teuren von Amman.
Das ist wirklich geschmacklos, was du gerade sagst.
Das ist wirklich so. Das passt überhaupt nicht zu dir. Das, also wenn das BMW-Marketing-Strategen sehen, das ist eigentlich, das ist nicht gut für die Marke, wenn du im BMW sitzt. Aber es passt überhaupt nicht zu dir.
Ich finde, das passt zu mir, weil ich glaube, die Leute, die mich im BMW sehen, im Cabrio, die denken, cool, Olli Schulz sieht immer noch aus wie früher, fährt aber BMW Cabrio und gibt einen Scheiß drauf.
Nee. Aber du kannst das ja nicht mal annehmen, dass es, also du sag doch einfach, dass es mein BMW ist. Warum musst du denn jetzt sagen, es ist ein Miet-BMW?
Keine Ahnung. Ja, ich möchte heute eine professionelle Sendung machen. Ich möchte hier nicht deklassiert werden.
Achso, Thema, komm, das Thema.
Das Thema der Sendung ist heute Professionalität. Und mir geht es darum, dass ich jetzt endlich mal ein Profi werden möchte. In irgendwas in meinem Leben. Mhm. Und ich habe ein paar Jobs angenommen. Und deswegen kommt auch Matthias Brandt heute ins Spiel, weil der uns helfen kann. Also und du natürlich auch, Jan, aber du alleine bist mir eine Hilfe gewesen. Deswegen haben wir Matthias dazu gut. Ich möchte gerne heute einen Teil dieser Sendung moderieren und euch beide als Gäste ausfragen.
Oh, du sitzt auch, muss man vielleicht mal sagen, wie das hier aussieht. Wir sitzen an einem ganz normalen Radiopult. Olli sitzt an den Reglern. Du hast die Möglichkeit, quasi einen halben RBB zu steuern.
So, jetzt bist du weg, Jan.
Hallo.
Ja, siehst du?
So. Und wir sitzen wie deine Gäste hier. Du bist schon, wirkst schon wie ein Radiomoderator.
Genau, und deswegen sage ich jetzt auch als Radiomoderator, jetzt machen wir immer ein bisschen Musik. Matthias, hast du einen spontanen Musikwunsch, was wir jetzt spielen sollen?
Penny Lane.
Ah, von den Beatles. Super Song. Das machen wir jetzt. Und dann sind wir wieder da. Heute mit unserem Supergast Matthias Brandt bei Sanft und Sorgfältig. Penny
Lane. Radio 1. Nur für Erwachsene.
Hier sind wir sorgfältig.
Welcome back.
Ja, herzlich willkommen.
Was für ein schöner Sonntag. Und dass wir gerade in einigen Radiosendern die Beatles gehört haben, das ist wirklich ganz toll.
Finde ich auch, die Beatles. Aber nicht die Beatles mit E-A, sondern mit I-D-D-L-E-S geschrieben, die Beatles.
Mein Großvater hat meine Cousine, meine Schwester und mich früher immer Wiedel, wir haben die, also als quasi als Kosename für seine Eltern, für seine Enkel immer die Wiedels genannt.
Die Wiedels?
Wiedels. Wiedels. Komm mal her, Wiedels. Weiß aber nicht, was das bedeutet. Ob das irgendwie ein Slang ist oder sowas?
Das ist so wie Shida. Das ist ja auch
Wiedels. Komm mal her, Wiedels.
Ja.
Sag mal, haben so einen dicken Oberkuss gekriegt mit dem
Zigaretten. Ich trau mich am Ende der Sendung heute gar nicht mit dem Cabrio zurückzufahren. Jetzt hast du mich so eingeschüchtert.
Nein, du kannst ja, ich meine, du kannst ja vielleicht das Verdeck unten lassen. Wir haben übrigens über den Kaiserdamm gefahren, bevor wir dich abgeholt haben, Matthias. Und da wirklich war auf der Mittelspur neben uns in einem roten Opel Corsa saß Gunter Gabriel.
Genau, und ich habe ihn sofort erkannt. Und er musste zum Zahnarzt. Und er hat uns zugewunken und hat uns angeguckt und meinte, seid ihr Münchner? Wegen dem Cabrio.
Und er hat uns, glaube ich, beide nicht erkannt. Er wusste, er war bei mir schon mal in der Sendung. Ich glaube, ihr habt auch schon mehrere Sachen zusammen gemacht.
Wir, Gunter Gabriel und ich?
Habt ihr nicht irgendwie
noch nie getroffen vorher in unserem Leben?
Wirklich
aber
nicht?
Ich habe mich richtig gefreut, den gerade zu sehen.
Habt ihr mit ihm geredet?
Ja. Wir haben mit ihm geredet. Er bringt sein Hausboot in 2 Monaten nach Berlin aus Hamburg. Der möchte jetzt hier ansässig werden.
Über die A2. Du meinst, er wusste nicht, wer ihr seid?
Er wusste nicht, wer wir sind.
Er hat euch aber das Gefühl gegeben. Das ist Professionalität.
Wirklich, das ist so. Es gibt auch eine Sache, ich habe mal Paul McCartney live gesehen, da kommen wir wieder zu den Beatles, vor 3 oder 4 Jahren, und der hat auch auf der Bühne sich angeeignet, ins Publikum immer so zu pointen, so eine Winkung, als wenn er jemanden erkennt. Da stehen aber 20.000 Leute vor der Bühne und dann guckt er immer so und zeigt auf einen und nach dem Motto so, ja, dich kenne ich noch von damals, erst in den 70ern oder 60ern oder wie auch immer.
Weißt du, wer das auch immer gemacht hat?
Na?
George W. Bush. Hat das auch immer gemacht.
Aber dem hat er wirklich jemanden erkannt aus irgendwelchen Demenzgründen.
Nee, da standen oft gar keine Leute, aber das Bild war halt gut.
Ja? Wirklich?
Ja.
Weißt du das?
Mal irgendwo gelesen.
Okay.
Aber das war so ein Automatismus bei dem offenbar. Immer erstmal aussteigen, in die Menge winken.
Und ist was Amerikanisches.
Und da nur er im Bild war, sah das eben auch so aus, als ob da eine Menge...
Mann des Volkes halt. Nein, ne?
Ja, das ist eine ganz geile Idee eigentlich. Ich finde übrigens Paul McCartney, Stichwort Professionalität, eine Sache stört mich total an dem, dass er das ewige Thema Haare, ich glaube, der hat einfach ein Fifi auf seit 20 Jahren. Das ist nicht,
aber Paul McCartney
ich habe den letztens gesehen mit Kanye West und Rihanna, haben die irgendwelche Sachen zusammen aufgenommen, was auch total geil ist, dass die 13-Jährigen sagen, okay, Kanye West, geil, Rihanna, aber wer ist der alte Mann mit dem Fifi auf?
Genau.
Und das ist so das Einzige, wo ich immer denke, Mensch, Paul, das muss doch nicht sein. Auch, ich glaube, 80% der Rolling Stones tragen auch so eine Rockerperücke.
Was machst du denn, wenn oben wirklich richtig
nichts,
bei dir
ist? Das wird einfach geschoren. Es wird einfach abgeschoren.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht besonders eitel, aber Haarausfall so oben, das ist eine Sache, mit der muss man sich vereinbaren. Matthias, du bist auch noch ganz gut bestückt. Hast du Angst, also unten oben rum?
Matthias hat auch Extensions sich da reinflechten lassen, ich sehe das doch.
Würdest du dir so irgendwie Haare in den Kopf tackern lassen, wenn da nichts mehr wäre?
Nee, glaube ich nicht. Ich hatte mal einen Kollegen, der fing dann im kritischen Alter, also in dem Alter, in dem ich jetzt bin, so Anfang 50, fing der an, Motorrad zu fahren und hat sich eine Harley gekauft und dann hat er sich und der hatte auch nicht mehr so viele Haare und der hat sich in der Maskenbildnerei einen Helm machen lassen, wo er sich hinten in den Helm
wie Udo
lange Haare hat einen nähen lassen, damit die im Fahrtwind so hinter ihm herwehen.
Aber er fühlt es ja gar nicht, leider. Aber es sieht gut aus.
Aber es sah wahnsinnig gut aus.
Ja, ja. Welcher Kollege war das?
Wie sieht das eigentlich aus bei dir mit Statussymbolen? Ich habe jetzt ein Cabrio. Gibt es irgendwas, von dem du sagen würdest, ja, das ist so eine dekadente Angelegenheit, die ich mir zugelegt habe, von der ich auch ungerne jetzt berichten möchte. Aber ich mache es, weil ich bin gezwungen worden von Olli Schulz.
Nee, weiß ich nicht.
Nee, ne?
Ehrlich gesagt nicht so. Also selbst, vielleicht würde ich gerne, aber hab's nicht hingekriegt.
Ja, aus Scham auch, so zum Beispiel so, ich dieses Cabrio mal jetzt.
Naja,
ganz
Scham
ehrlich.
Ist ja, das ist ja wirklich einer der Vorteile des Alterns, ja. Dass das mit der Scham, das wird tatsächlich weniger. Irgendwann wird das dann auch wiederum unangenehm.
Ja,
aber
man schämt sich weniger im Alter, je älter man wird.
Aber es gibt so eine Zwischenphase, da ist das ganz okay.
Ja, okay. Ja. Und hoffentlich kommt die bald bei mir.
Die Scham, auch so, was Körperlichkeit angeht, meinst du? Also so Stichwort sich nackt irgendwo zeigen oder?
Nee, das glaube ich nicht. Aber das, also ich glaube, das ist ja so, das Älterwerden heißt ja eigentlich nur, dass die Optionen weniger werden.
Sexuell, also meinst du, oder?
Nee, überhaupt.
In allen
Bereichen. Als junger Mensch denkst du ja, dass du 1000 Alternativen zu dem Leben hast, das du lebst. Ja, du rennst ja durch die Gegend und meinst, du könntest auch ein ganz anderes Leben führen.
Stimmt.
Das verflüchtigt sich dann ja irgendwann, weil es einfach nicht so ist.
Und weil man sich so eingerichtet hat mit dem Leben, was ja eigentlich offensichtlich ganz gut funktioniert seit 40 oder 50 Jahren.
Das weiß ich nicht. Aber es ist halt alternativlos und deshalb findet man sich besser damit ab und versucht damit zurechtzukommen, als so zu tun, als gäbe es ein grundsätzlich anderes.
Ich hab mal beobachtet, dass Leute, je älter sie werden, immer mehr Spleens entwickeln. Und das, angenommen, du müsstest jetzt nochmal quasi beziehungsmäßig neu durchstarten und dann wärst du ja, wenn du jetzt nicht anfängst, so völlig creepy irgendwie 19-Jährigen hinterherzustellen, wärst du ja auch in so einer Liga, wo du auf Leute träfest, die... ich sag mal schon, einen ordentlichen Sack an irgendwelchen Eigenarten haben, mit denen man ja erstmal klarkommen muss. Also mit 20, da ist die einzige Eigenart, dass einer vielleicht mal zu viel trinkt am Wochenende. Aber so mit 40, da will man sich doch nicht von seinem Partner erzählen lassen, was man zu tun hat zum Beispiel. Hast du das auch beobachtet, dass du, ich sag mal, eigener wirst und so spleeniger im Alter?
Ja, noch eigener.
Es war immer schon eigen.
Ja, ich glaube schon. Ja.
Du warst schon immer Split. Sag mal, und jetzt, das ist vielleicht eine Klischeefrage, aber wie du gerade sagtest, umso älter man wird, umso mehr merkt man, die Optionen sind nicht mehr so breit gefächert. Als 20-Jähriger denkt man halt, du hast alle Möglichkeiten auf der Welt. Ist das dann eine Rettung, Schauspieler zu sein, dass man denkt, geil, man kann da nochmal das ausleben? Oder ist das jetzt Quatsch von mir und das ist einfach wirklich nur ein Job? Oder ist es manchmal eine Herausforderung, cool, endlich bin ich jetzt hier nochmal Massenmörder? Oder ich bin hier mal irgendwie Betriebsratschef? Oder kannst du irgendeine Rolle? Ist das wirklich auch so eine Sache, wo man denkt, super, jetzt kann ich 4 Wochen diese...
Also Massenmörder ist wahrscheinlich attraktiver als Betriebsratschef.
Mhm. Ja, aber, schöner Satz, ist ein schöner Satz.
Aber nur ein Job ist das natürlich nicht. Und manchmal ist das schon toll, dass man da Sachen machen kann, die man sonst eben nicht machen darf. Aber ja. ich bin dann ehrlich gesagt auch ganz froh, wenn ich wieder nach Hause gehen darf.
Und diesen Job, also das ist ja die Rolle wird nicht weiter beibehalten, ne? Du bist dann nicht.
Das halte ich für Kitsch.
Ja, ne?
Also da gibt's ja beeindruckende Statements dazu. Ich
lebe die Rolle.
Ja, ja.
Ich bin Mao Zedong.
Ja, ich glaube, das ist dummes Zeug.
Ja. So, jetzt müssen wir gleich wieder ein bisschen Werbung machen.
Oh,
bisschen
Mann,
Musik.
Ey.
Was denn?
Jan, und dann geht's los. Gleich ein bisschen Musik.
Also, muss man vielleicht mal ganz kurz sagen, dann können die Leute sich schon freuen. Olli hat sich nämlich heute vorbereitet, weil er hat lange gebraucht, um das Cabrio anzuschmeißen, bis er rausgefunden hat, eine Start-Stopp-Automatik.
Mach du mal ruhig deine... Das ist Futterneid, Jan.
Nee. Futterneid. Nee, weißt du, wir haben uns auf dem Weg hierhin unterhalten. Wir haben beide das Problem, dass wir... Du wolltest nicht mal eine geile Uhr kaufen? Hast du nicht mal gesagt, dass du gerne eine gute Uhr hattest?
Ja.
Und guck mal, und hast du jetzt eine geile Uhr? Nichts ist an deinem dünnen Handgelenk.
Nein, ich habe mir eine Uhr gekauft. Für 200 Euro, die teuerste Uhr, die ich je in meinem Leben
habe. 200 Euro ist aber keine Status, das ist einfach eine bessere Casio.
Ja, war sie auch tatsächlich. Und nach 3 Wochen ist das Lederarmband abgerissen. Jetzt liegt sie bei mir zu Hause auf dem Wohnzimmer, ich gucke sie an. Aber ich sehe es auch, das ist auch so eine Sache, eine gute Uhr kostet über 1000 Euro. Sagen wir jetzt mal...
Das ist aber auch... Mein Kunstlehrer von mir hat früher mal gesagt, eine echte Küche kriegst du nicht unter 20.000 Euro.
Ja, also vielleicht kostet...
Wirklich? Wirklich, es gibt Leute, die denken, es gibt keine Küche unter 20.000 Euro.
Hast du in deinem Leben schon mal 5.000 Euro für eine Uhr ausgegeben?
Never, niemals.
Du, Matthias?
Nein.
Würdest du 5.000 Euro für eine Uhr ausgeben, wenn du...
Ich glaube nicht.
Eine Rolex, eine Breitling oder sowas.
Breitling-Uhren sind günstiger, oder?
Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung von Uhren. Das ist auch wirklich, wenn man keine Ahnung von Uhren hat, sollte man sich auch keine kaufen, oder? Man würde
besser ist es.
Ja.
Ja.
So, jetzt ist ein bisschen Musik. Hier hören wir jetzt einen guten Song.
Reden wir gleich noch über Hitler, weil der hat sich erschossen übermorgen.
Deswegen ist Matthias heute hier.
In 4 Tagen vor 70 Jahren. Ja, warum denn? Das wird doch diese Woche...
Hitler-Experte Matthias Brandt wird uns jetzt gleich ein bisschen aufklären.
Das wird doch diese Woche sicherlich nirgendwo anders in den Medien thematisiert, oder?
Okay. Gleich nach der Musik.
Hier ist der Radetzky-Marsch. Eine Interpretation von Paul von Dyk.
Okay, so los geht's.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Ich hoffe, ihr habt alle gut zu trinken, gut zu rauchen. Und ich hoffe, dass heute Abend eine Menge gebumst wird. Habt ihr das verstanden? Ich hoffe, dass heute Abend eine Menge gebumst wird. Gefällt euch das?
Das ist ein Profi, Olli. Willkommen zurück bei Sanft und Sorgfältig. Professionalität ist heute das Thema. Matthias Brandt ist zu Gast. Olli Schulz ist auch da.
Ja.
Ich darf auch hospitieren. Das war Marius Müller-Westernhagen. Das ist nämlich ein Profi. Der
Warum?
Weiß, wie es funktioniert. Ja, weil der das schafft mit solchen... Guck mal, so heizst du doch eine Masse an. So bringst du ein Stadion zum Kochen mit solchen Fragen.
Das stimmt. So kannst du auf alle... Ja, aber muss es immer auf die niederen Instinkte gehen?
Letzten machen wir uns mal nichts vor. Die Sachen, die am besten funktionieren. Habe ich letzte Woche... Farin Urlaub war zu Gast. Auch ein Profi durch und durch in meiner Sendung. Ne?
Ja.
Und letztlich, der kleinste gemeinsame Nenner sind immer untenrum Witze. Pipi, Kaka, Fiki, Fotzi, das funktioniert letztlich immer. Das ist einfach so. Und selbst wenn große soziale Gefälle sind, Leute in einem Raum sind und man will sich unterhalten, man will Spaß zusammen haben, es geht dann doch immer irgendwie ums Thema, keine Ahnung, kurze, kleine Geschlechtsteile, Busengrapschen und wer hat mit wem irgendwas. Ist doch so.
Da fehlt mir zum Beispiel wirklich da, also ich bin ja bereit, ich habe ja auch vor der Kamera schon einigen Quatsch gemacht, bin betrunken aufgetreten, habe auch gerne mal untenrum Witze gemacht. Aber jetzt als Musiker, ich habe ja gespielt im Tempodrom, mein größtes Konzert, 3800 Leute.
Guck mal.
Und die standen da, ich muss mal kurz angeben. Nein, das ist ja, und dann stehe ich da auf der Bühne und ich hätte nur einmal vielleicht es versuchen müssen, so, nun kommt Leute, mit so mitklatschen und die Hände nach oben.
Ich habe
mich nicht getraut. Mhm. Das liegt mir nicht im Blut, die Leute zu animieren und zu sagen, no, eure Hände, jetzt machen wir alle mit hier und jetzt die linke Seite so. Dazu, ich finde, das kostet eine Menge Überwindung.
Ey, aber hast du nicht so komische Luftballons ins Publikum geworfen?
Ja, aber das war auch mehr witzig gemeint. Das war ja auch ironisch gebrochen.
Ach so.
Könntest du das so auf der Bühne, du machst doch auch Auftritte, Matthias, oder?
Ich könnte das nicht, nee, auf keinen Fall.
dass du so.
Dann ist ja auch besser, dass man es lässt, oder?
Ich war leider noch nicht bei deinen Auftritten. Du hast ja dieses Programm Psycho, dass du mit deinem Freund, wie heißt der nochmal?
Jens Thomas, wunderbarer Pianist.
Genau, mit dem machst du, bist du schon seit längerem unterwegs. Und ihr macht dieses, habt dieses Programm. Und sagst du da manchmal ins Publikum zu den Leuten, ihr seid die Geilsten oder sowas?
Ja, so fangen wir eigentlich immer an, ja.
Ihr seid die Geilsten.
Nee, also das liegt ja auch nicht im.
Weiß ich nicht. Ich finde auch da. Das geht ja immer nach hinten los, wenn man da irgendwas veranstaltet, was einem nicht liegt. Es gibt Leute, die das können, offenbar Herr Müller-Westernhagen zum Beispiel.
Der konnte das jedenfalls eine sehr, sehr lange Zeit.
Und dann ist das ja auch in Ordnung, wenn die das machen. Aber ich, also gibt's ja keine, steht ja nicht im Grundgesetz drin.
Ist dir jetzt auch aufgefallen, Matthias, dass du sagst gerade, die Leute merken das, wenn man was macht, was man nicht kann, dass Leute, wenn man auf einer Bühne steht, du bist ja auch Theaterschauspieler und machst das auch, dass sobald du ein bisschen unsicher bist in dem, was du tust, dass das auf irgendeine Art Leute, die im Publikum sitzen, immer riechen. Das ist auf der Bühne bei Olli auch, wenn du einen scheiß Tag hast oder wenn du irgendwie merkst, ich zum Beispiel, ich habe immer am Anfang meiner Sendung so ein Stand-up, wo ich dann rausgehe und Witze erzähle. Und wenn ein Witz nicht richtig sitzt oder man so leicht verunsichert ist oder man sich für einen Moment nur fragt, was mache ich hier eigentlich, kriegen das Leute irgendwie mit und dann verkackt man total.
Ja, natürlich. Aber das ist ja, das ist insofern interessant, als dass das ja eine falsch verstandene Professionalität ist, darüber hinwegzugehen. Mhm. Ja? Oder zu sagen, das darf nicht sein. Ich finde, dass wir sowieso ein gestörtes Verhältnis zum Scheitern haben.
Ja, ich finde, also mehr abkacken auf Bühnen, meinst du?
Ja, ich finde, die Sachen dürfen schief gehen. Ich finde, das oft das Interessanteste überhaupt, wenn es mal gerade nicht weitergeht, ja, wenn Dinge nicht gelingen.
Und wenn man durchsehen kann durch die Bühnenfigur, die man versucht aufrechtzuerhalten, die aber dann vor den Augen der Leute zusammenbricht.
Man denkt dann aber immer, das ist halt so, ich bin halt Kind der 80er Jahre und ich bin so aufgewachsen, ich habe diesen Satz halt immer im Kopf gehabt von meinen Großeltern vor allem, was denken denn die Leute über uns? Oder so, wenn man irgendwas, was denken denn die Leute?
Aber auch so 80er-Jahre-Stars, Billy Idol ist nie auf der Bühne im Sinne zusammengebrochen, also wahrscheinlich wegen Drogen und so, aber nicht in seiner Bühnenfigur. Das waren immer also die großen Showstars der 80er-Jahre. Freddy hast du auch nie zweifeln sehen auf der Bühne, ne?
Stimmt, das war damals noch nicht so. Das kam in den 90ern so. So
mit Johannes Oerding kam das alles auf.
Nee, es ist ja wirklich so, dass dann so mit einer Kurt Cobain auch, die tolle Dokumentation schon gesehen über Kurt Cobain?
Nee, hab ich nicht gesehen, aber ich hab seine Tochter ist jetzt ja öfter mal abgelichtet worden in Beisein von Courtney.
Ja.
Und muss man sagen, ist eigentlich ganz
Francis.
Gut, dass, ja, ist ganz gut, dass sie viel von nach ihrem Vater kommt, weil besser, also Courtney habe ich irgendwie, ich weiß auch nicht, das habe ich mich immer gefragt, die hat Nirvana kaputt gemacht, glaube ich.
Bin ich so sicher, die haben sich schon sehr geliebt, das wird in der Dokumentation auch gezeigt und es ist ja wirklich so, dass der so ein Künstler war, wo dann auf einmal so gebrochene Persönlichkeit, also wo man angefangen hat, seinen Schmerz zu zelebrieren und in den 80er Jahren, die Künstler, die ich so gesehen habe, das waren alles so taffe Leute, das ist in allen Bereichen so, auch im Sportbereich, man sehnt sich ja immer so nach Originalen, nach so Charakteren und dann irgendwann kam so eine Brüchigkeit und Bernd Begemann, der Musiker, mit dem ich öfter auf Tour war, den ich sehr, sehr schätze, hat mal gesagt, früher hat man sich immer einen Künstler angeguckt und dachte, super, dem geht's gut, früher hat der Künstler die auch schon gehabt, hey, mir geht's gut, ich ziehe euch jetzt mal mit, macht euch um mich keine Sorgen, erzähl ich mal eine Story und jetzt ist es oft so, dass man denkt, dass er geht ihm auf die Bühne und sagt, mir geht's nicht so gut, kann mir mal einer helfen, bitte?
Ja, das stimmt schon.
Empfindest du das auch so, Matthias?
Ja, mag sein. Aber das nervt ja dann auch oft. Ja?
Wenn jemand seine Befindlichkeiten immer zur Schau stellt.
Aber ist
oder?
Vielleicht auch so ein.
Naja, also ich fühle mich dann benutzt. Ja.
Ja.
So, was
als Zuschauer?
Ja.
Als Therapeut?
Ja, irgendwie schon.
Du musst so aufstehen. Ey, bevor du anfängst zu singen, ich bin nicht dein Therapeut. Mach mal was Schnelles in vier Viertel und so. Mit einem eingängigen Hook bitte, nicht dieses Rumgenöle die ganze Zeit. Aber ist auch so ein Symptom unserer Zeit vielleicht. Den Menschen geht's so gut. Wir haben selten so wenig gelitten hier in Deutschland. Und dann stehen die Künstler nämlich auf der Bühne und leiden. Und das ist nämlich so. Ich glaube, es ist dass die Gegenentwicklung. Ja, ist doch so.
Ist es so?
Oder ist Leid, ist in unserem Land irgendwo Leid? Sag mal, uns ging's doch nie so gut wie jetzt. Oder ist das subjektiv vielleicht anders, aber objektiv ist es doch so. Wir haben Kohle ohne Ende. Wir leben alle bis 87. Wirklich, es gibt kein geteiltes Deutschland mehr.
Vielleicht geht es einem aber auch deswegen nicht so gut, weil man denkt, es geht einem zu gut.
Oder man erwartet, dass jetzt demnächst was passiert, zum Beispiel. Also viele in meinem Bekanntenkreis sind so Apokalyptiker und die, also nicht, ich bin nicht die Band.
Ja.
Nicht die Band mit den Streichinstrumenten, sondern die fangen jetzt so an, so langsam zu denken, vielleicht sollten wir mal vorsorgen für den Fall, dass eines Tages wieder ein Diktator in Deutschland an die Macht kommt.
Bist du Apokalyptiker, Matthias?
Nein.
Nee, ne?
Nee.
Ich finde auch, dass man sich da nicht so, es gab immer so Phasen, wo man so, das war, hängt aber auch damit zusammen, glaube ich, mit dem Alter, in dem man sich befindet gerade. Ich kenne auch so Phasen, wo viele Leute einem sagen, bald passiert, bald knallt's wieder oder irgendwie sowas. Ja,
so Taxifahrer sagen das.
Taxifahrer sagen das, bald knallt's.
Ich habe das Gefühl, bald knallt's.
Meinst du, bald knallt's wieder, Matthias?
Aber er guckt ernst.
Er guckt ernst.
Es kann sein.
Was noch?
Ey, weißt du was?
Ja, ich muss mich darüber wirklich immer mit Taxifahrern unterhalten und ich, was soll man denn dazu sagen? Ja.
Ja.
Also entweder
es knallt oder es knallt nicht.
Ja. Das sind die beiden Gesprächsthemen mit Taxifahrern.
Meistens.
Ja. Entweder meinen sie, es knallt bald wieder oder
möchten Sie noch mal ins FKK, wollen Sie noch eine FKK-Sauna
landen? Na, noch was erleben heute?
So, das heißt übrigens, wenn die Taxifahrer einer hinfahren zu diesen Erlebnisstätten, dann kriegen die, das heißt,
weiß ich nicht, wo die Straße Geld, ist. Geld, ja? Dann Geld. Sagen Sie mir aber, wie ich da hinkomme.
Aha. Echt, da hast du so einen Taxifahrer, die
ja,
das macht?
Ja, ganz toll.
Bist du kein Freund der Taxifahrer?
Doch.
Warum, was für ein lustlosen Gesichtsausdruck. Das, aber das will auch keiner über sich lesen, weil wenn man die Taxilobby gegen sich hat, dann hat man eigentlich schon verloren in Deutschland. Ist immer so.
Ich kenne einen Taxifahrer, das ist euer größter Fan, glaube ich.
Wirklich?
Ja, Herr Mielke.
Herr Mielke, liebe Grüße, Herr Mielke.
Ja.
Ist er nicht bei der Stasi?
Ganz kurz, kann es sein, dass ich bin vielleicht mit dem auch schon gefahren? Ich meine...
Mielke war doch bei der Stasi, oder?
Das ist ein anderer, der lebt, glaube ich, nicht mehr.
Nein, das ist der nicht.
Ach so, das ist der
nicht. Uns hören viele Taxifahrer, weil ist viel. Am Sonntag ist ja viel Warten und so, am Hauptbahnhof und so. Susanne winkt schon. Was winkst du denn? Ist da draußen jemand, den du kennst? Ach so, wir müssen Schluss machen. Ich wollte kurz noch ganz kurz eben erzählen, wie ein ehemaliger Chef von mir Taxifahrer, die schlecht zu ihm waren, immer gedemütigt hat. Er hatte sehr viel Geld, hat immer, habe ich heute schon mal erzählt, die Geschichte, hat immer 1000 Euro Bargeld im Portemonnaie. Und immer, wenn ein Taxifahrer ihn zugelabert hat und gesagt hat, ich finde dich scheiße, war auch ein Künstler, dann hat er immer gesagt, hier, ich demütige dir mit zu viel Trinkgeld. Er hatte so 10 Euro Touren hat aber 50 hingegeben, hat gesagt, stimmt so. Und obwohl die Taxifahrer mega unhöflich waren zu dem, waren die dann ganz aus dem Konzept gebracht und haben dann wahrscheinlich oft noch darüber nachgedacht, warum sie für dieses Gemaule noch 40 Euro Trinkgeld bekommen haben.
Sehr gut, wir demütigen jetzt ein bisschen unsere Zuhörer.
Hier ist mit Musik.
Ja genau, hier ist Fleetwood Mac mit Tell Me Lies, Sweet Little Lies. Hier ist Sams und Sorgfältig am 26. April. Mein Name ist Olli Schulz. Ich spreche heute mit meiner professionellen Stimme, weil ich habe einen Gast hier. Nee, ich habe zwei Gäste hier. Guck mal, Jan, jetzt bist du schon als Gast degradiert.
Macht nichts.
Das hat aber auch alles seinen Grund. Professionalität ist das Thema der heutigen Sendung. Matthias Brandt ist bei uns zu Gast. Und in der zweiten Stunde, Jan, ich weiß, dass du auch ein Alpha-Tier bist. Wir machen diese Sendung immer zu zweit. Aber es wäre toll, wenn ihr beide mir helfen könntet. Ich habe für die nächsten Wochen tatsächlich ein paar Jobs angenommen, ein paar Moderationsjobs.
Wieso das denn, Olli?
Weil ich auch mal wieder, ich muss in Form bleiben. Ich könnte jetzt zu Hause sein.
Für was?
Was musst du da machen?
Ich moderiere die Kurzfilmtage in Stuttgart. Und dann moderiere ich noch so eine andere Geschichte. Das hat also mit Erotik zu tun. Das ist egal.
Venus Award.
Genau so in der Art. Und ich bin, ja, hast du schon mal was moderiert? Hast du das schon mal gemacht irgendwo? Dass du schon mal, bist du schon mal angefragt worden als Moderator?
Ja, bin aber, glaube ich, ungeeignet dafür.
Weil du einfach nicht so gerne redest, oder?
Nee, mir fällt dann auch nichts ein. Und ich gucke mir dann selber zu und finde mich blöd.
Kannst du Stimmung verbreiten? Also gute.
Schlechte Stimmung kann ich sehr gut verbreiten.
Aber gute, besser schlechter als gute.
Ja, aber ist auch eine Kunst.
Naja, also, um das ganz kurz zu Ende zu führen. Ich habe heute was mitgebracht, weil wir auch, du musst ja, allein deines Berufes wegen musst du viel lesen. Ich habe hier von Max Frisch den Fragebogen. Mhm. Und dieser Fragebogen deckt halt 12 große Themen des Lebens ab. Ehe, Frauen, Hoffnung, Humor, Geld, Freundschaft, Vatersein, Heimat, Eigentum und Tod. Mhm. Ich habe gedacht, dass wir uns den Humor-Fragebogen in der zweiten Stunde mal vornehmen und ich euch beide, weil wir kennen uns ja ein bisschen besser als Jan und du, ihr habt euch zum zweiten Mal jetzt gesehen,
genau.
Genau, und ich würde euch gerne heute ein bisschen über Humor ausfragen, die Fragen sind wirklich sehr gut von Max Frisch und würde gerne als Moderator agieren und ihr könnt mir danach eine kleine Bewertung geben, wie ich das gemacht habe.
Und ich finde ehrlich gesagt, wir könnten mal, ich habe das Buch mir auch gerade als so, das müssen wir aber als Buchtipp einfach mal, sag mal kurz den Verlag und vielleicht nochmal die ISBN-Nummer, einfach nur, damit die Leute mal ein Buch kaufen.
Genau, Max Frisch Fragebogen aus dem Surkamp Verlag.
Ist, glaube ich, in den 70er Jahren ist es erschienen, zum ersten Mal 72 oder so.
Genau, und es sind wirklich tolle Fragen. Da sind auch so eine Fragen drin, wie zum Beispiel, sind Sie sicher, dass Sie die Erhaltung des Menschengeschlechts, wenn Sie und alle Ihre Bekannten nicht mehr sind, wirklich noch interessiert? Gute Frage, finde ich.
Man kann sich diese Fragen durchlesen und man kommt aus dem Denken nicht mehr raus.
Ja, und es ist auch ganz toll für ein First Date oder Second Date, wenn man jetzt jemanden kennengelernt hat und man weiß, das hakt noch alles so ein bisschen mit dem Smalltalk, dann holt man einfach das Buch raus. Das ist ein alter Olli Schulz-Tipp.
Also wenn Sie eines Tages mal die Duo zu Olli Schulz wäre, einfach ein Buch mitnehmen zum ersten Date.
Ja, am besten aber den Fragebogen.
Ich habe heute gehört, ein großer, bekannter deutscher Spitzenpolitiker wird öfter mit seiner Frau gesehen im Restaurant und die schweigen sich stundenlang an. Eine wesentlich jüngere Frau, sitzen da zusammen im Restaurant und reden nicht. Kennst du diese Paare? Mhm. Man sitzt im Restaurant, man guckt sich dieses Paar am Nebentisch an und offensichtlich reden, die haben die auch lange nicht mehr zusammen geredet. Was ist denn da schiefgelaufen? Dass das so ist, dass man in ein Restaurant geht, aber nichts sagt.
Aber es ist doch vielleicht, irgendwann ist auch, wenn du 20 Jahre zusammen bist mit jemandem, dann ist auch manchmal auch der Gesprächsbild. Die Sache ist nur, ich würde auch denken, dann lass uns aber nicht essen gehen, dann können wir auch zu Hause, dann können wir das Geld sparen und zu Hause kochen. Ja,
es zieht auch vor allem Leute runter, weil das hält einem dann so vor Augen, wie man eventuell auch werden kann eines Tages. Ja. Ich möchte nicht mit meiner Freundin oder mit meiner Frau im Restaurant sitzen und mir nichts zu erzählen haben. Das
gerne Scheiße. Auch in Urlaubshotels.
Ne? Oh ja, am Buffet oder sowas.
Ja, Frühstücksraum.
Das überhaupt, ich finde sowieso das Thema Hotelfrühstück, haben wir das eigentlich schon mal besprochen?
Schwieriges und interessantes Thema.
Hotelfrühstück wird ja oft mit dazu gebucht, wenn man von irgendwelchen Veranstaltungen, wenn man irgendwo eingeladen wird als Schauspieler, wahrscheinlich kriegst du auch andauernd das Frühstück mit und so. Und dann sitzt du da morgens zwischen Geschäftsreisenden und Paaren, die sich nichts zu sagen haben und musst so wässriges Rührei aus so einem, was oft in so und Eier, die in so orangenem Pulver liegen. Kennt ihr das, dieses Eierpulver? Nee. Da liegen so Eier drin.
Ganz schwierig.
Ganz schwierig. Und so Ananas, auch. Die immer so ein bisschen zu sauer ist und Wassermelone, die nach nichts schmeckt. Warum macht man das überhaupt noch?
Keine Ahnung. Ich glaube, der Grund, weshalb ich im Gegensatz zu Olli kein BMW Cabrio fahre, ist, dass ich das Geld, was ich dafür gebraucht hätte, für Zimmerfrühstück ausgegeben habe.
Oh. Ach, du bist ein Freund des Zimmerfrühstücks?
Ich kann nicht in Frühstückssäle.
Kann ich total verstehen.
Ja, aber ich vergesse immer, dass man das machen kann, dass man das auch aufs Zimmer bestellen kann und bin dann immer genervt und ich habe auch ein Problem mit dem Personal, wenn man da nicht bedient wird. Ich bin dann leider auch
Und warum ist es eigentlich so, dass in allen deutschen Hotels, überall auf der Welt, kriegt man so geilen Kaffee aus super Kaffeemaschinen und so mit so hier Presse, aber in Hotels gibt es immer nur so komische Kaffees,
Muckefuck-Kaffees,
wo die auf den Knopf drücken und dann kommt so eine Plörre raus mit so nicht mehr der Milchschaum funktioniert richtig. Du kriegst überall bessere Kaffees als in Hotels. Ja. Da muss doch mal was gemacht werden, wirklich. Die Menschheit ist zum Mond geflogen, aber kein vernünftiger Hotelkaffee? Ich bitte, auch in besseren Hotels gibt es das nicht.
Tragt ihr beide, wenn ihr im Hotel seid?
Unterhose, ja, meistens.
Nein, den Bademantel, der da im Schrank hängt?
Nee. Spaß erlaubt, mich Nagi da den Bademantel vollgesaut und wieder zurück in den Schrank gehängt und genauso gefaltet, wie er da hing. Ich wusste da. Dann dachte die Putzfrau auch, der wurde nicht benutzt. Ich steck dann teilweise noch auch die Schuhe wieder so rein in der Plastikfolie, obwohl ich da Sachen mitgemacht habe, die ich im Radio gar nicht erzählen kann. Damit ich weiß, der Nächste zieht sich den an und hat dann das am Körper.
Es gibt ja auch sehr viele Leute im Hotel, die in diesem Bademantel zum sogenannten Wellnessbereich gehen.
Ja. Ja. Durch das ganze Hotel durch.
Das ist das Schlimmste, finde ich. Im Bademantel,
auch durch die
im
Lobby.
Foyer, wo dann gerade ein Touristenbus angekommen ist, mit 30 Leuten mit Koffern und du rennst im Bademantel mit diesen Schlappen und hast wahrscheinlich die Fußnägel nicht geschnippt. Genau. Fußnägel wie Chipsletten und rennst da durch.
Terrassen.
Terrassen.
Fußterrassen.
Oh Gott. Ja, eine lustige Idee für so Nageldesigner, wenn man so kleine Möbelchen bestellen könnte.
Gartenmöbel, Sonnenschirme
und so Cocktailtische.
Aber das ist die Frage.
Ja. Aufblasbare Pools.
Für die Fußnägel. Ich gehe so generell nicht in den Wellnessbereich im Hotel.
Das ist aber ein Fehler. Ja, man sieht viele Leute, die man besser nicht getroffen hätte, nackt.
Ich gehe nicht. Gehst du in die Sauna?
Nein.
Haben wir Udo Kier in der Sauna getroffen. War, glaube ich, Udo Kier.
Hat er sich vorbereitet als Rolle als Sauna? Als Saunastein?
Wo spielt er jetzt nochmal mit? Altes Geld oder Altes Geld spielt er doch jetzt gerade, ne? Oder
Udo Kier ist doch eine Legende, auch weil er hat in den USA gedreht. Ich weiß gar nicht, ich kenne den gar nicht so gut. Oder er ist aus den alten...
Muss ich mal eben kurz nachgucken. Ich habe die Serie noch nicht gesehen, aber ein Kollege von mir hat die gerade aufgesaugt, so eine ORF-Serie. Und sagte, die Serie sei wahnsinnig gut, aber Udo Kier würde extrem schlecht spielen. Dass man aber darüber hinwegsehen kann, weil das Drehbuch so gut ist.
Okay.
Passiert es manchmal auch, Matthias, dass du in Produktion bist, wo du denkst, geiles Buch, aber gut, muss ich mit dem spielen, macht aber nichts. Das Buch ist gut.
Das sind ja mehrere Fragen auf einmal, ehrlich gesagt.
Also beantwortest du das deswegen nicht?
Nee, ich rede ungern über Kollegen.
Nee, ja gut. Kann ich verstehen.
Du hast doch, die Sache ist ja, du hast ja als Theater, du hast lange im Theater gespielt, bevor du Fernsehschauspieler wurdest. Ist es jetzt so, ich glaube, das habe ich dich auch schon mal privat gefragt, ich kann mich an die Antwort nicht mehr erinnern. Bist du jetzt in der Theaterszene, ist man dann verpönt, wenn man vom Theater den Schritt zum Fernsehen macht und dann heißt es, ah, jetzt der Matthias, den sind wir nicht mehr gut genug hier mit unserer Holzbühne. Der wollte jetzt mal ganz nach oben. Ist das dann so? Meinst du, da wird so geredet?
Über also ich glaube, dass das früher schlimmer war. Das ist auch so ein Hochmut der Theaterschauspieler gegenüber den Fernseh- und Filmschauspielern gab, weil die sich eben immer als die eigentlichen Schauspieler betrachtet haben. Ja, weiß ich nicht. Finde ich aber auch uninteressant.
Du hast in Bremen am längsten gespielt, oder?
Nee. Also. Nee, ich war ja an relativ vielen Theatern und an den allermeisten dieser Theater auch erfolglos. Und
gibt es ein Theater in Deutschland, wo du jetzt auftauchen könntest und dann würden die sagen, Mensch, ja mal, wo du mit offenen Armen empfangen wirst und die sagen, komm, wir haben hier noch eine Rolle für dich morgen als Scharfrichter oder so bei Stöllbeger Festspielen.
Ja, könntest du doch bestimmt
jetzt,
nach Bad Segeberg immer. Nach Bad Segeberg kann man doch immer. Ist das nicht so?
Würdest du den Winnetou spielen? Oder Old Shatterhand? Würdest du das machen, wenn die dich fragen?
Nee, ich glaube...
Peter Maffay macht Musik, komm.
Winnetou meets Tabaluga.
Ich,
eine geile Idee.
Ich sollte mal in so einer, um die Frage zu beantworten, ich glaube nicht, dass ich das könnte, weil ich nicht weiß, wie das geht.
Winnetou spielen, hast du als Kind auch bestimmt gesehen, die Filme, oder? Guck mal, Jan macht doch gerade einen perfekten Winnetou.
Ich kann's schon.
Ja, aber ich glaube, dass man da Sätze sagen muss, von denen ich nicht wüsste, wie die gehen.
So wie, hau, mein Bruder. Du bist,
ja, das musst du ja schaffen, ohne dass du selber lachst über dich dabei.
Hast du noch? Also, so, wir müssen jetzt wieder die erste Stunde schon wieder vorbei.
Das gibt's doch nicht.
Ich würde so viele Fragen stellen. Es ist leider so, dass wir in der zweiten Stunde jetzt, werde ich gleich die Sendung ein bisschen an mich reißen.
Das ist aber nicht so schlimm. Wir machen die großen fünf auf jeden Fall. Das können wir schon mal sagen.
Ja, wir machen die großen fünf Gründe, warum apokalyptischen Horrorszenarien.
Die großen fünf Gründe, warum die Welt eines Tages untergeht.
Könnte.
Untergehen, die wird garantiert irgendwann. Ich glaube, in 2 Milliarden Jahren ist die Sonne so groß, dass sie die Erde aufgefressen hat. Also und sterben werden wir alle, aller Wahrscheinlichkeit nach. Außer... Ich glaube, Helmut Kohl stirbt nie. Ich hab heute das Montgomery-Burns-Prinzip, dass in Helmut Kohl, Maike zählt die Tage, seit vielen, vielen Jahren, aber in Helmut Kohl sind so viele verschiedene Krankheiten und dass
die sich gegenseitig bekämpfen.
Die bekämpfen sich gegenseitig und deswegen hat der Körper keine Zeit zum Sterben. Ist nicht, dass ich das jetzt wünschen würde, aber es ist ein Phänomen, Helmut Kohl ist wirklich faszinierend, finde ich. Der viel geleistet hat für Deutschland, sicherlich. Auch. Und er hätte die Spendenannahme hätte verraten sollen im Nachhinein. Da muss man das schon sagen. Hätte er machen sollen. Hätte ihm viel Ärger erspart. Ist egal.
Ja,
wollen wir jetzt nicht vertiefen. Es geht heute um andere Dinge. Hitler hat übrigens sich erschossen in 4 Tagen vor 70 Jahren.
Matthias, was sagst du zu all diesen Aussagen gerade von dir?
Nichts.
Alt Escape.
Ja, komme ich nicht mit.
Du drückst vor allem auf dem Handy rum die ganze Zeit.
Nein, nicht die ganze Zeit. Ich wollte euch was zeigen.
Was
weil,
denn?
Weil ich dachte, dass jetzt Pause sei, weil ich habe das ja noch nicht so richtig, ihr macht die ja schon länger, die Sendung, und ich habe gedacht, jetzt wäre schon Pause und ich wollte euch gerne ein Winnetou-Bild zeigen.
Von dir?
Nein.
Vom Casting.
Wir machen jetzt erstmal Verkehr, Funk, Wetter, alles weitere gleich in der zweiten Stunde, wenn ich diese Sendung moderiere und Matthias Brandt und Jan Böhmermann als Gäste habe. Bis gleich.
Ist das nicht toll?
Was ist das denn?
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Sonntag, der 26. April. Hier sanft und sorgfältig. Jan Böhmermann hat noch was im Mund.
Deswegen, im Mund.
Genau, deswegen spreche ich. Unser Gast hat zum Glück das Studio noch nicht verlassen. Matthias Brandt ist immer noch bei uns. Hältst du es noch eine Stunde mit uns aus, Matthias?
Unbedingt.
Schön, dass du hier bist, muss ich mal sagen. Das ist wirklich toll.
Ja, ich freue mich auch sehr und ich freue mich noch mehr.
Gibt der Sender so was Würdevolles heute.
Ich freue mich auch sehr.
Und ich freue mich darüber, dass wir jetzt so ein bisschen, dass ihr mir beide die Möglichkeit gebt, dass ich heute so ein bisschen moderieren, richtig üben kann für meine bevorstehenden Termine.
Sitz erstmal ein bisschen gerade, Olli. Wie sitzt du denn überhaupt?
Ja, ich sitze ja schon halbwegs seriös hier. Ich fange jetzt einfach mal so an und wir tun jetzt mal so, als wenn das eine Situation ist, das ist meine Sendung, ihr seid meine Gäste.
Mhm. Darf ich kurz was fragen vorher?
Klar.
Das heißt, moderieren, du kommst auf die Bühne und jetzt beim
Genau.
Filmfest.
Das haben
Dingsbums
wir. Das
und
haben wir.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Genau.
Ich freue mich, Sie hier
begrüßen so, ja? zu dürfen. Ich bin Olli Schulz.
Genau. Das. Ich biete euch mal was an. Okay. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Und ich mache das jetzt einfach mal so aus, wie ich mir das ungefähr vorstelle.
Okay. Mhm.
So, er geht los jetzt. Ja. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Olli Schulz. Mhm. Herzlich willkommen heute zum Themenabend. Heute geht es um das große Thema Humor. Wie viel Humor besitzen wir Deutschen und eigentlich? Wie viel Humor steckt uns wirklich drin? Gibt es eine deutsche Identität, was den Humor betrifft? Dazu habe ich zwei hochkarätige Gäste mir eingeladen heute. Mit mir im Studio bzw. auf der Bühne sitzen der fantastische, hochdeklarierte, sagt man das, deklarierte?
Nein.
Nee, hochdekorierte.
Das kann man eher.
Okay, der hochdekorierte, ausgezeichnete, mit allen Preisen überschüttete, charismatische, weltgewandte, sympathische, welterfahrene Schauspieler Matthias Brandt. Herzlich willkommen. Auf der anderen Seite, neben Matthias Brandt, habe ich den jungen Moderatoren, der mit seiner Sendung momentan im ZDF für Furore sorgt.
Momentan.
Er ist ein aufstrebender Moderator, hat viele Jahre lang im Radio gearbeitet. Nun hat er den Sprung gewagt auf die andere Seite des Mediums Journalismus und arbeitet nun im TV. Ich bin sehr glücklich, ihn heute hier begrüßen zu dürfen, Jan Böhmermann.
Was hast du auf eine ganz weirde Art, obwohl es eigentlich nett gemeint war von dir, schon uns beide komplett runtergezogen. Wir sind beide richtig sauer. Allein die Vorstellung schon. Ich mach erstmal zu innerlich jetzt. So, ich verschränke die Arme.
Okay, dann fange ich
erstmal
mit Matthias. Matthias Brandt, Sie gelten, ich duze hier. Matthias Brandt, du giltst als ein Schauspieler, der vor allem im seriösen Fach angesiedelt ist. Du spielst viele Rollen, die mit einer gewissen Tiefe behaftet sind. Gibt es für dich als Schauspieler noch eine andere Perspektive? Würdest du gerne mal etwas mit Humor machen? Würdest du gerne mal in einem humoristischen Bereich arbeiten? Kannst du diese Frage jetzt einfach beantworten, schnell?
Ich glaube nicht.
Wirklich nicht? Meine Zwischenfrage. Wenn für einen guten Comedy-Film.
Ich weiß nicht, was das seriöse Fach ist, ehrlich gesagt. Ich ordne mich dem nicht zu, aber... Wenn du das möchtest.
Auf der anderen Seite Jan Böhmermann, der vor allem durch seinen Humor und auch durch das grenzüberschreitende Verhalten, was er teilweise in seiner Sendung an den Tag legt, vor allem für Furore gesorgt hat in letzter Zeit. Humor, ist das ein Stilmittel oder steckt das in dir drin, Jan?
Das ist beides, ja. Das steckt in mir drin und es ist ein Stilmittel. Und ich muss mal eben sagen, Herr Schulz, ich bewundere Sie, wie Sie es schaffen, Ihr fehlendes Abitur durch die besonders gestellte Fragestellung zu kaschieren.
Okay, dann würde ich...
Das ist jetzt. Und jetzt ist Olli beleidigt. Klappt ja toll.
Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Macht doch euren Scheiß alleine. Wenn ihr meint, dass ihr das besser könnt, weil ihr irgendwie... Echt, dann können wir auch...
Der beleidigte Moderator. Buchen Sie Olli Schulz, wenn Sie richtig echte Emotionen auf der Bühne wollen. Hier ist wirklich, das ist echte Authentizität. Das ist nicht das, was die Theaterschauspieler machen. Das ist echt authentisch.
Matthias Brandt. Ich stell's mal die erste Frage aus dem Max Frisch Fragebogen.
Dieser Gesichtsausdruck von dir, wie du dann auf einmal wieder versuchst.
Ja, jetzt hör doch mal auf, ich möchte jetzt ein bisschen üben.
Ja.
Matthias Brandt. Ich stelle jetzt ein paar Fragen aus dem Max Frisch Fragebogen, den ich hier mitgebracht habe heute, der so ein bisschen flächendeckend das Thema Humor Sie wissen schon. Haben Sie Humor, wenn Sie alleine sind? Also hast du Humor, wenn du alleine bist?
Ja. Ja?
Ja?
Ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Ich bin ja jetzt über 50 und da fängt man auch mehr an, mit sich selbst zu reden. Und
wirklich? Ist das jetzt erst passiert? Kommt das mit dem Alter?
Es wird mehr.
Und erzählt man sich noch selber Witze?
Ja, nee, aber es ist leichter auszuhalten, wenn man auch lacht.
Drüber. Wie ist es bei dir, Jan Böhmermann? Hast du Humor, wenn du alleine bist?
Ja, und ich habe das auch nie verstanden, warum Leute sich, wenn sie zum Beispiel Filme gucken und alleine sind und dabei lachen, warum die sich dann schämen vor sich selber. Ich finde das immer eigentlich ganz, man sieht mich oft in irgendwelche Endgeräte lachen, wenn ich lustige Sachen mir angucke oder manchmal zum Beispiel fällt mir ein Witz ein oder irgendeine lustige Line und dann muss ich lachen, allein über die Vorstellung. Aber es ist, glaube ich, auch nicht Humor, was man dann hat, sondern man ist einfach... Ja, so abgegrenzt von der Außenwelt und in sich selber professionell oder laienhaft mit Lustigsein beschäftigt.
Was ist denn Humor?
Das ist auch, ja.
Humor ist... Das wäre meine nächste Frage jetzt.
Ach du Scheiße. Ja.
Deine oder die von Max Frisch? Also von Max Frisch, ehrlich gesagt. Max Frisch fragt, also in diesem Sinne jetzt ich bin jetzt Max Frisch und frage.
Sehr gut.
Beide, ich frage jetzt einmal, ich stelle die Frage in meinen Raum. Wie unterscheiden sich Witz und Humor?
ich glaube, Witz ist ein Impuls. Witz ist impulsgesteuert und Humor ist eine Lebenshaltung.
Ja, also geometrisch würde ich das ausdrücken mit Witz ist punktuell und Humor ist Fläche.
Okay, also das ist für dich der Unterschied auch. Ja, okay.
Also eigentlich gibt es Gleiche nur mit anderen Worten.
Jan, jetzt eine wirklich interessante Frage. Wenn Sie von einem Menschen sagen, er habe Humor, meinen Sie damit, dass er Sie zum Lachen bringt oder dass es Ihnen gelingt, ihn zum Lachen zu bringen?
Ich meine damit, dass es ihm gelingt, mich zum Lachen zu bringen.
Ja.
Was wahrscheinlich dann darauf schließen lässt, dass ich denke, dass meine Interpretation oder meine Sicht von Humor allgemeingültig ist. Aber dadurch, dass es ja ohnehin subjektiv ist, ob man Leuten Humor zuschreibt oder nicht, ist das meine Definition. Also wenn jemand mich zum Lachen bringt, würde ich sagen, hat er Humor. Und wenn Leute über mich lachen, das...
Also ich muss sagen, wenn ich einen Witz bringe und jemand lacht, denke ich, der hat einen guten Humor. Wie ist es bei dir, Matthias?
Naja, klar, man ist ja korrumpierbar. Also ich auf jeden Fall.
Ich auch.
Ja.
Ja.
Ich finde es, wenn mir jemand was Nettes sagt oder über meine Witze lacht, dann finde ich, der ist ja eigentlich viel netter, als ich dachte.
Ja,
kennst du das nicht?
Ja, absolut. Ich finde auch jemand, der nicht immer meine Witze lacht, der hat auch nichts zu suchen gemacht.
Köstlich, Olli.
Jan Böhmermann, nächste Frage. Kennen Sie Tiere mit Humor?
Nein, Tiere haben keinen Humor.
Doch, haben sie.
Ach, jetzt hör doch auf. Welche Tiere?
Ich hatte mal einen Hund, der gerne auf dem Sofa geschlafen hat und dann hat er geträumt, auf dem Rücken hat er geschlafen, auf dem Sofa, dann hat er geträumt und ist im Traum, hat er so rumgestrampelt, dass er vom Sofa runtergefallen ist. Und dann hat er so getan, als ob nichts passiert sei und ist benommen weggegangen und dann musste ich anfangen zu lachen und dann hat er mich angeguckt und hat so ein bisschen mit dem Schwanz gewedelt.
Also das ist total interessant, das ist natürlich voll auf die letzte Frage abzielt, weil jemand hat für dich Humor, der dich zum Lachen bringt.
Ja.
Da guck mal einer an. Das ist ja wie, das quasi meine, also dann wäre meine Definition, die für, bei mich, bei dir nicht für Menschen gilt, gilt aber bei dir für Tiere. Wenn ein Tier dich zum Lachen bringt, hat das Tier Humor. Aber wenn du das Tier zum Lachen bringst, das wäre die Menschendefinition.
Aber kann man Tiere zum Lachen bringen?
Ist die Frage.
Delfine sind doch auch Tiere, die lachen können, oder?
Delfine haben quasi mit so permanent Make-up ein Lachen ins Gesicht gemacht von der Natur.
Lachen, sind die einfach so, haben die einfach so, sind sie physisch einfach so, dass man denkt, die lachen? Oder lachen die wirklich?
Das ist mir eh schon aufgefallen, Matthias Brandt kann extrem viele Geräusche nachmachen.
Wirklich? Kannst du total viele Geräusche nachmachen.
Hast du Pferdefuß
getroffen? Sind wir bei Tiergeräuschen jetzt wieder?
Nee, ja.
Habt ihr nicht schon mal Schafe nachgemacht? Bäh. Kannst du nicht extrem gut?
So, während Matthias Brandt und Jan Böhmermann jetzt gerade dabei sind, Schaf-Lookalike-Contest zu verführen, machen wir ein bisschen Musik, ein bisschen Pause und sind dann gleich wieder da. Hier ist Olli Schulz.
Uriah Sheep.
Hier ist Olli Schulz mit seiner Themensendung. Heute geht es ums Thema Humor. Ich melde mich gleich zurück mit meinen Gästen, Jan Böhmermann und Matthias Brandt.
Super geschmeidig abmoderiert. Richtig gut.
Hör auf, jetzt das immer in Frage zu stellen, Mann. Hier ist Sanft und Sorgfältig. Mein Name ist Olli Schulz. Heute bei mir zu Gast in meinem Studio bei meinem Themenabend Matthias Brandt, Schauspieler und Theater- und Fernsehschauspieler und genauso an seiner Seite heute der ehemalige Schauspieler, jetzt Fernsehmoderator Jan Böhmi Böhmermann.
Ja. So, wie oft du schon meine Sendung gesagt hast. Ne? Du glaubst aber nicht, dass es das so einfach sein wird.
Du sollst mir einfach das Gefühl geben, dass ich heute Verantwortung trage.
Bis zum letzten Atemzug werde ich kämpfen dafür, dass du das Ding nicht alleine rockst.
Ich will heute einfach die Verantwortung, das Gefühl der Verantwortung in mir tragen.
Habt ihr mich als so eine Art Puffer eigentlich eingeladen?
Ja. Ja, so, ganz ehrlich.
Als Mediator. Du bist ja Heiner Geißler der Sendung.
Wirklich. So Heiner Geißler.
So, wir...
Heiner Geißler.
Wir sind heute beim Thema Humor. Ich habe den Max Frisch Fragebogen hier, den wir gerade zusammen durcharbeiten. Nächste Frage ist auch eine sehr gute Frage. Ich gehe mal heute zuerst an dich raus. Jan Böhmermann, können Sie sich eine Ehe ohne Humor vorstellen?
Nein.
Habe ich mir gedacht.
Nein, absolut nicht.
Matthias Brandt.
Nein.
Das ist unmöglich, nicht. Oder?
Das geht auch gar nicht anders, ehrlich gesagt.
Also jetzt kommt aber die interessante Anschlussfrage.
Ach du je.
Was versetzt Sie eher in Eifersucht? Dass die Person, die Sie lieben, eine andere Person küsst, umarmt und so weiter? Oder dass es dieser anderen Person gelingt, Humor zu befreien, den Sie an Ihrem Partner nicht kennen?
Das würde mich... Also wenn das passieren würde, das wäre schlimm. Das Letzte. Ja, der, ne? Das fände ich scheiße. Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Weil du alles schon an deinem Partner an Humor rausgeholt hast.
Da ist alles rausgeholt, was das ist wirklich. Das ist, also das wäre wirklich hart. Das stimmt. Das ist wirklich
schwer. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich ist das bedrohlicher.
Wahrscheinlich ist es, also wenn ich mir die Frage jetzt nur so, ich finde es auch bedrohlicher. Es wird mich auch mehr treffen, wenn jemand.
Also ganz, machen wir uns mal nichts vor. Ich weiß das zumindest bei uns beiden, dass Humor bislang das einzige Mittel war überhaupt, um einen Treffer zu
lernen. Partnerin kennenzulernen.
Ja, ist doch so. Ja. Ist doch so. Das ist quasi, das war immer der Schlüssel zum Erfolg. Und wenn dir das noch genommen wird von irgendeinem Schwein, aber wer kann das sein? Wer ist denn noch lustiger als wir beide? Vielleicht Michael Mittermeier.
Ja, vielleicht. Okay. Weiß man nicht so ganz genau. Matthias Brandt, warum scheuen Revolutionäre den Humor? Ah, schwierige Frage. Oder gibt es einen Revolutionär, der Humor benutzt hat?
Naja, Humor ist ja immer subversiv. Und ich glaube, dass eine Revolution nicht funktionieren könnte, wenn man sie gleichzeitig anzweifelt.
So auf Gag. Dass wir machen Revolution, aber mehr so auf Gag.
Ja, das ich glaube auch, dass das, also das bezieht sich wahrscheinlich auf linke Revolutionäre, ne? Also schätze ich mal. Ich gebe dir eh die Theorie, dass das Humor tendenziell eher was Reaktionäre, was Konservativeres hat. Und ich glaube auch, dass die großen Spaßverderber eher in der linken revolutionären Ecke, weil quasi vieles über den Kopf läuft und im Kopf da alles klar ist und alle Antworten gefunden sind. Und wenn dann jemand quasi sowas wie Humor, was eher aus dem Bauch kommt, damit reinwirft in den Topf, macht das viele logische Zusammenhänge kaputt. Und ich glaube, dieses Element ist dann eher kontraproduktiv für Revolutionäre. Aber wer will überhaupt noch eine Revolution machen heutzutage? Haben doch alle iPhones? Da braucht man doch eigentlich gar keine, wofür braucht man eine Revolution?
Ja, kann man über iPhone ja starten.
Kann man doch einfach hier, man spielt irgendwie Crazy Witch oder Farmville oder Bobby Bubbles oder was man da boah, hat doch keiner mehr Bock auf Revolution. Gibt doch viele andere geile Sachen, die man machen kann.
Onanie.
Nee, das ist auch, Onanieren ist auch 90er Jahre, ehrlich gesagt.
Ja, so viele wirklich.
iPhone-Apps, die viel besser sind als Onanieren, wirklich.
Absolut. Gibt es einen klassenlosen Humor?
Klassenlosen Humor.
Gibt es einen klassenlosen Humor?
Also, da habe ich ja vorhin sogar schon gesagt, habe ich ja schon postuliert. Untenrum geht immer. Es ist immer ab einem gewissen Alkoholpegel ist jeder, also auch der schlechteste Pimmelwitz ein guter. Würde ich sagen.
Matthias Brandt, kannst du über Pimmelwitze lachen?
Selbstverständlich.
Ja, ne?
Ja, klar.
Es ist ja auch so, ich finde es auch eine Größe zuzusagen, dass man auch mal über dreckige oder schmutzige Witze, es kommt immer auf die Pointe an und auf das Timing, wie man diesen Witz erzählt.
Ja, als ob man das selber im Griff hätte.
Mhm.
Ich suche mir ja nicht aus, worüber ich lachen kann.
Und es überrascht einen manchmal auch, worüber man selber lacht. Und es gibt auch Situationen, man kennt das doch, man versucht Witze nachzuerzählen, über die man sich mal Nachmittag völlig beömmelt hat in irgendeiner Konstellation. Einen Tag später erzählt man denselben Witz, vielleicht sogar mit denselben Leuten und keiner lacht mehr. Weil es manchmal von so Mikro-Strömungen abhängig ist, dass es überhaupt lustig ist. Aber ich finde das total interessant, um es mal umzukehren, dass dann so Pimmelwitze und eben dieser Humor, dass das total verteufelt wird. Und ich glaube, das haben wir auch öfter schon mal an dieser Stelle gesagt, das ist so ein deutsches Ding. Wenn du durch den Witz nicht wenigstens ein bisschen Hegel riechst oder zumindest so ein kleines bisschen Abitur, dann ist das für einen Deutschen eigentlich nicht in Ordnung.
Deswegen
ist auch so generalistisch jetzt, aber ich hab das so im Gefühl, dass Otto deswegen funktioniert hat, weil er natürlich sehr albern war, aber auch, weil man dahinter roch, dass da Leute Witze schreiben, die Abitur und mehr haben. Und dass das in Deutschland irgendwie mit dazugehört.
Meinst du, die Leute wussten damals, dass Robert Gernhardt zum Beispiel eine Menge...
Ja, das war immer bekannt.
War das immer bekannt, ja?
Ja, ja. Ich glaube, Otto, bevor er auf der Bühne erfolgreich war...
Also ich als Kind wusste das nicht.
Ja, als Kind wusstest du das nicht, aber bevor er auf der Bühne aktiv war, hat er für die Titanic viele Sachen gemacht und so. Das war schon, ich glaube schon, dass es auch zum Erfolg mit dazu gehörte.
Ja.
Und auch zum Misserfolg, als ich glaube, dann sich das ein bisschen auseinanderging und Otto dann eher so diese RTL-Geschichten gemacht hat und so. Das war, was heißt Misserfolg? War ja nie nicht erfolgreich, aber es war dann irgendwann nicht mehr so cool irgendwie.
Ja. Das stimmt. Irgendwann waren die dann weg, ne? Dann
ich glaube, die
Kooperation
war beendet. Und Eilert schreiben immer noch. Wir haben den ja letzte Woche haben wir schon besprochen.
Genau. So eine Frage noch, die ich sehr interessant finde: Kommt es vor, dass Sie sich im Humor als ein anderer entpuppen, als Sie gerne sein möchten? Das heißt, dass Sie der eigene Humor manchmal erschreckt? Matthias Brandt.
Nee, erschrecken glaube ich nicht.
Also so abgründig ist er nicht?
Nee, auch da würde ich wieder sagen, das ist ja nicht so, dass man sich die Art von Humor aussuchen könnte, die man hat. Das würde das ja voraussetzen, dass man da Wahlmöglichkeiten hat. Und insofern da gilt das Gleiche wie für die Pimmelwitze. Ja, das ist ja ein Reflex.
Das ist so schön, aus deinem Mund das Wort Pimmelwitze zu hören.
Das war wahrscheinlich der Zweck der Einladung.
Jan Böhmermann, entsteht Humor nur aus Resignation?
Also ein großer Teil, na, nicht Resignation, vielleicht nicht, ja doch, also vielleicht die Resignation, Dinge nicht auf revolutionärem Weg ändern zu können. Also das entlastende Moment von Humor wird ja oft dann eingesetzt, wenn man intellektuell argumentativ nicht weiterkommt. Und deswegen ist das, glaube ich, das stimmt, da ist viel Resignation drin. Und ich finde auch zum Beispiel die spannenderen Charaktere, die spannenderen Humoristen immer die, wo man die Resignation auch in der Persönlichkeit sieht oder wo man weiß, dass da viel gebrochenes, viel Frust, viel nicht weiterkommen dahinter ist. Also Leute wie Otto, um wieder mal sich an Otto das als Beispiel zu nehmen, die sind, glaube ich, deswegen auch so erfolgreich, weil man weiß, dass sie einfach die absoluten Freaks waren zu Zeiten, als es darauf ankam, cool zu sein. Und eben die Außenseiter, die Leute, die es nicht so einfach hatten, weil sie einfach anders aussehen, weil sie irgendwie...
Es gibt ja ganz viele Beispiele. Andy Kaufmann zum Beispiel. Selbst Louis C.K., den ich ja sehr, sehr schätze.
Genau, also ich glaube, Leute versuchen Resignation zum einen natürlich, was die Themen angeht, die man behandelt, aber zum anderen natürlich auch Humor, Persönlichkeiten, die damit Geld verdienen, glaube ich, haben diese Resignation auch in der Persönlichkeit. In irgendeinem, das irgendwie das Aufgeben, ich wäre schöner wie jetzt, werde ich nicht mehr. Oder die Haare, die mir ausfallen, wachsen nicht mehr nach. Und deswegen
oder über Beziehungs...
Ja, und meine Frau. Also deswegen zum Beispiel die große Theorie des jüdischen Humors natürlich, das ewig verfolgte Volk, blieb dem oft nichts anderes übrig, als dann natürlich mit dem Humor zu flüchten und zu entfliehen. Und dann eben natürlich auch die Resignation, die dann teilweise, ist natürlich auch ein Klischee, aber so ein kleines bisschen ist da ja dran, da so eine ganze Volksgruppe doch durchschnittlich lustiger zu machen als ein durchschnittlicher Deutscher zum Beispiel.
Siehst du es genauso, Matthias Brandt?
Es gibt ja, glaube ich, so einen Woody Allen-Satz, ich glaube zumindest, dass der von Woody Allen ist, der heißt... Komödie ist Tragödie plus Zeit.
Ja, hast du das nicht auch schon mal gesagt? Ich
habe immer zitiert, Tragödie ist Humor ist Tragödie plus Zeit, genau. Und es gibt noch eine Ergänzung. Humor ist in Deutschland auch Humor ist Tragödie plus keine Deutschen betroffen. Das ist auch ganz. Das ist noch eine Erweiterung für Deutschland. Wirklich. Ganz tolle, habe ich immer auf dem Bühnenprogramm, war das immer einer meiner ersten Sätze, den Woody Allen-Satz zitieren und dann überprüfen, anhand zum Beispiel Germanwings-Absturz. Da geht die Stimmung direkt in den Keller, ist noch nicht lang genug her, aber warten wir mal 2-3 Jahre und dann wird das so weit entfernt sein von unseren Gefühlen, die wir dabei hatten, auch wir ja vorletzte Woche, dass man das schon eher abstrahieren kann und auch nicht darüber Scherze macht, aber zumindest damit humorvoller umgehen kann. Wobei ich übrigens finde, zum Beispiel öffentlich Witze machen über das Thema kommt nicht gut an, aber ich gebe das offen zu, also wir haben relativ schnell auch innerhalb also eines öffentlichen Kreises das zumindest humoresk aufgearbeitet, weil es anders nicht geht. So, also weil ich finde, Humor ist auch immer auch ein Mittel, um sich Sachen erstmal vom Leib zu schieben.
Also es ist um immer, es zu verarbeiten.
Ja, auch. Ja, genau. Und ich finde, ehrlich gesagt, das ist total gemein, dass das nicht anerkannt ist, dass das eigentlich der Sinn und Zweck ist von Humor, dass man Dinge dann langsam an sich ranlässt, indem man sie erstmal wegschiebt, aber trotzdem in der Behandlung lässt der eigenen.
Benutzt du Humor, um Sachen zu verarbeiten?
Bestimmt.
Unterbewusst aber wahrscheinlich. Ne? Man macht es ja nicht so, dass man das jetzt irgendwie immer rausträgt. So.
Ich glaube, wie gesagt, dass das eine Lebenshaltung ist. Ja. Und natürlich, gut, da gibt es ja jetzt verschiedene Aspekte, ob man jetzt Komik oder Humor herstellen möchte oder wie man ihn in seinem Leben benutzt. Aber es ist ja auch so, zumindest für meinen Geschmack, wenn man Humor produziert, dann sind für mich die lustigsten Sachen die, denen eine beglaubigte Not vorausgeht. Ja? Ja, also ich muss wirklich die Not desjenigen
spüren,
um den es da geht und der mir was erzählt, damit es dann auch wirklich komisch wird. Sonst wird da irgendwie nicht bar bezahlt und dann ist es läppisch, ja. Aber insofern, ja, klar, na, ich finde das extrem hilfreich.
Ich auch. Ich spüre jetzt gerade schon wieder fast physisch die strenge Hand meiner Redakteurin.
Leichte Humorlosigkeit von Susanne Wünsch, die hier genau. Die Uhr wieder.
Wir müssen jetzt noch mal ein bisschen. Ich bringe jetzt auch gleich meine Sendung jetzt zu Ende im nächsten Blog und dann machen wir
wieder. Aber nicht. Das war jetzt gerade eines der interessantesten Gespräche, die wir in den letzten 3 Wochen geführt haben.
In den letzten 3 Jahren, ehrlich gesagt.
Ja, stimmt.
Es macht total Spaß. Jan, eine Sache ist jetzt klar. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, Max Frisch Fragebogen, ne, haben wir noch irgendwie 250 Fragen.
Super Typ, kannte ich gar nicht vorher.
Max Frisch oder das Buch?
Nee, kann ich gar nicht.
Wo ich mal aufstoßen.
Oh Gott.
So, hier ist Olli Schulz mit seiner Sendung Rülpsen und Philosophie. Mit Olli Schulz. Heute meine Gäste Matthias Brandt, Jan Böhmermann.
Burp and Think.
Genau. Die Sendung in der Sendung. Das ist ja nochmal ein eigenes Ding innerhalb der Sendung.
Gar nicht schlecht. Olli Schulz, Burp and Think.
Jetzt ein bisschen Musik. Was fand ich denn gerade so gut? Ben Watt mit Forget. Super Song. Bitte spielen. Auch die Sender, die sonst nur hier
Kanye West spielen.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Hier ist Sanft und sorgfältig. Mein Name ist Olli Schulz. Ich habe heute die große Ehre, mein Trainingsprogramm innerhalb dieser Sendung auszuüben. Ich bin bald als Moderator auf verschiedenen Bühnen tätig. Und Jan Böhmermann.
Aber warum musst du denn moderieren? Ich kann dir auch Geld leihen, wenn du was brauchst.
Ich muss in Form bleiben. Außerdem, man kann doch so nicht nur die ganze Zeit zu Hause sitzen. Da bist du ja auch schwer depressiv. Also das ist für mich ganz gut, auch mal rauszukommen. In Stuttgart bin ich jetzt irgendwie im Mai.
Schöne Stadt, um nicht depressiv zu werden.
Ja, es ist eine wunderschöne Stadt. Ich bin hier immer noch heute bei meiner Themensendung. Es geht um den Humor. Meine Gäste Matthias Brandt und Jan Böhmermann, die sich heute bereitgestellt haben, meinen Fragen bzw. Max Frisch Fragen auszuweichen. Auszuweichen, genau. Jetzt habe ich eine Frage an Matthias Brandt noch, die ich gerne loswerden möchte. Beziehungsweise Max Frisch wollte das unbedingt fragen, wusste aber, dass er vor seinem Tod nicht mehr die Möglichkeit hatte, hat all die Fragen an Matthias Brandt in dieses Buch gepackt hier. Wenn Ihnen bewusst ist, dass Sie im Augenblick tatsächlich keinen Humor haben, erscheint Ihnen dann der Humor, den Sie zuweilen haben, als ein oberflächliches Verhalten? Gute Frage.
Ja, aber gar nicht so leicht.
Nee. Jan hat es gemeint. Jan hat jetzt die Möglichkeit nachzudenken, wenn du...
Kannst mir auch eine andere Frage stellen gleich vielleicht.
Ist ja eh nee, ich, also ja. Man möchte ja ernsthaft antworten darauf, ja, weil...
Schwierig, ne? Ja.
Also ist dann sowas...
Denkst du manchmal, was bin ich für ein oberflächlicher, infantiler Scheißkerl?
Ja, dann, ja klar. Aber ja? Das ist ja, ich glaube nicht, dass das gemeint ist mit der Frage.
Ich habe Momente, in denen ich humorlos bin, um mal ganz kurz dir entgegenzukommen, in dem ich dann denke, das ist doch auch alles nur Schrott, was man da macht, wenn man Humor. Also es sind aber auch diese dunklen Stunden, in denen man vielleicht wirklich, ich will nicht das große Wort Depression immer, aber in dem eine gewisse Schwermut überkommt, in dem man vielleicht auch gerade viel gemacht hat, was mit Humor zu tun hatte, und dann so eine Leere einsetzt und ich dachte, es ist, wie ist es bei dir, Jan?
Also zum Beispiel, wenn irgendwas Schlimmes passiert, was einen wirklich so sehr mitnimmt, oder auch was Positives, es gibt ja so große Lebensereignisse, eigentlich Geburt und Tod sind, finde ich, so die einzigen, also jemand kommt dazu oder jemand verschwindet, und je nachdem, wenn es jetzt Geburt des eigenen Kindes ist oder sowas, das sind dann so Momente, die sind dann so ursprünglich, glaube ich, und so nah dran an echtem Leben, dass einem dann sowas wie Humor, was ja dann eher so eine Persönlichkeitsgeschichte ist, so eine kulturelle Geschichte, dass einem das dann ein bisschen albern vorkommt. Also ich finde schon, dass man dann also wenig Scherze macht im Rahmen des Geburtsprozesses zum Beispiel.
Naja, weil man distanzloser ist. Ne?
Ja, genau.
Also Humor braucht Distanz
genau.
zu den Ereignissen.
Also man sagt nicht seiner Frau, die in den wenig, oh Mensch, jetzt stell dich doch nicht so an oder sowas. Das kommt auch nicht gut. Also
Ich habe versucht, einen Gag zu bringen bei der Geburt. Hat nicht geklappt. Also Matthias, ist es so, dass du manchmal denkst, ach, das ist ja auch alles hier mit dem Humor. Das passiert nur, wenn ich leichtfüßig bin. Oder also ist es so, dass es sich dann, also dass der Humor, wenn du deinen Humor, reflektiert man überhaupt seinen Humor?
Doch, ich schon.
Reflektierst du deinen Humor?
Ja, nur mit welchem Ergebnis?
Also ja, denkst du mir mal, ach Mann, das ist doch auch alles Quatsch.
Ja, natürlich denke ich das ununterbrochen. Ja. Denke ich, das ist alles Quatsch. Aber muss ja trotzdem irgendwie.
Schön ist, dass alles Quatsch ist. Also ist alles Quatsch letztlich. Ist ja eigentlich alles Quatsch. Manchmal denke ich wirklich, ich habe manchmal so erschreckende Momente, dann denke ich, wenn ich im Auto fahre, irgendwie, wir sind Tiere, die mit selbstgebauten Autos durch die Gegend fahren. Wir haben sowas, ich mache mir jetzt Gedanken über irgendeinen Termin, aber in Wirklichkeit vor 2000 Jahren oder sagen wir mal 3000 Jahren haben meine Vorfahren in Höhlen gewohnt und konnten jederzeit von Säbelzahntigern gefressen werden. Und wir machen eine Radiosendung. Das ist eine Sache, die es seit 100 Jahren gibt. Das ist alles so unwahrscheinlich und so unmöglich eigentlich. Also ich finde das total lustig, sich manchmal bewusst zu machen, was man eigentlich für ein, wie unwahrscheinlich das ist, dass es einen überhaupt gibt und überhaupt diese Art Mensch überhaupt existiert.
Ja.
Umgeben von diesen, das habe ich manchmal so ganz so ursprünglich, dass ich dann denke, oh, kurz aufwachen, man muss sich trotzdem
weiterspielen.
Man muss ja schon den Termin dann irgendwie vernünftig abreißen, der dann jetzt kommt. Man darf ja nicht denken, ach, ist doch egal, was du sagst, du stirbst eh bald. Und ich auch.
Matthias Brandt, verändert sich im Alter der Humor? Verändert im Alter sich der Humor, steht hier. Ja, verändert im Alter sich der Humor.
soweit ich das bis jetzt beurteilen kann, nicht wesentlich. Nee. Also hatte ich vielleicht mal drauf gehofft. Ja.
Was für einen Humor hättest du denn gehabt?
Nö, dass das irgendwie so halt ein bisschen weniger albern wird oder so, aber das ist halt nicht so.
Es bleibt albern bis zum Ende, ne?
Ich fürchte.
Wir können wieder keinen Trost spenden in der Sendung. Wir sind doch mit diesem fast evangelischen Gedanken hier rangegangen vor 3 Jahren, dass die Sendung auch so ein bisschen Trost spendet. Bislang haben wir es noch nicht, wir haben immer nur, das Ergebnis ist immer unterm Strich bei den Leuten, entweder ist es megamäßig albern oder das Leben hat sowieso keinen Sinn. Meine Damen und Herren.
Ja, aber das ist doch tröstlich.
Dass Leben keinen Sinn hat, ne?
Nee, wenn es anderen auch so geht.
Ja, und dass man quasi, man sitzt im selben Flieger, egal ob in der ersten Klasse oder in der Economy.
Ich finde die sehr tröstlich, eure Sendung. Ja, natürlich.
Oh, ich habe übrigens kürzlich von einer Hörerin gesagt bekommen, dass ich mal zum Logopäden muss, weil ich beim Sch ab und zu pfeife.
Du, mir jede Sendung sagt mir einer, ich habe einen Sprachfehler und ich gehöre
nicht ins Radio. Stimmt nicht, Olli, lass dir das nicht einreden.
Das sagen sie. So, letzte Frage an euch beide noch, dann hören wir auch auf mit meiner Sendung, in der Sendung. Gesetzt den Fall, Sie glauben an einen Gott, kennen Sie ein Anzeichen dafür, dass er Humor hat, Matthias Brandt?
Nee, ist mir zu abstrakt.
Ja.
Ehrlich, die Frage. Nee, weiß ich nicht, weil da müsste man ja erstmal jetzt
den religiösen Background aufarbeiten.
Das ist ja erstmal die Frage nach dem Glaubensbekenntnis und dann das dauert eine halbe Stunde, bis man die beantworten kann, die Frage.
Es geht bei mir ganz schnell und ich steige mich da direkt aus der Frage. Und deswegen ist die Frage für mich keine Frage.
Okay, dann habe ich noch eine Mega-Frage.
Ja, komm, jetzt aber jetzt schnell. Ja. Susanne guckt schon wieder, er hat schon nervöse Flecken.
Wenn Sie einen Menschen in der Badehose treffen und nichts von seinen Lebensverhältnissen wissen, das jetzt geht ums Thema Geld, aber das finde ich sehr interessant. Wenn Sie einen Menschen in der Badehose treffen und nichts von seinen Lebensverhältnissen wissen, woran erkennen Sie nach einigen Gesprächen trotz alledem den Reichen?
Ach Gott. Ja, man ist relativ, also, das kommt ganz drauf an, was für einen Reichen. Es gibt ja solche Reiche und es gibt solche Reiche. Es gibt Reiche, die das sich selbst erarbeitet haben, die sind an Zeit ihres Lebens stolz darauf, dass sie das sind. Viele.
Ja.
Und es gibt Leute, die geerbt haben und sehr darunter leiden. Das merkt man aber auch, beides. Und dann gibt's den Reichen, den unauffälligen Reichen. Und,
zum Beispiel Herr Aldi.
Ja, oder dieser Vorstandsvorsitzende, von dem wir, glaube ich, vor 2 Wochen mal gesprochen haben, der irgendwie versucht, einen Tisch zu reservieren im edlen Restaurant, aber keiner erkennt ihn und deswegen bekommt er keinen. Und obwohl er irgendwie unter den DAX 100 der reichste Vorstand ist oder sowas. Wenn man den dann nicht erkennt, ist das, glaube ich, gut für ihn und gut für einen selber. Und die anderen beiden würde ich, glaube ich, immer erkennen, und zwar nach 2 Sätzen.
Wirklich? Und was meinst du, Matthias?
Ja, ich glaube auch, dass man das schnell erkennt, ob Leute jemals in ihrem Leben
zu Geld gekommen sind.
Nee, nicht zu Geld gekommen sind, sondern sich über ihren, also ganz simpel gesagt, über ihren Lebensunterhalt Gedanken machen mussten oder nicht. Das verändert stimmt. Menschen grundsätzlich.
Das ist richtig, das ist wahr. Also bei mir sieht man da schon, sind wir noch die Zahnräder aus dem Kopf raus, also die sind richtig da sieht man so die Form der Zahnräder, wie ich überlege, wie komme ich bloß mal zu Geld? Also da sind Spuren im Kopf, wirklich Zahnräder.
Ja, berechtigte Frage übrigens, ja, klar.
Wie kommt man jemals zu Geld, ne?
Wie kommt man zu Geld? Also wir können das versichern, eine Radiosendung moderieren bringt's nicht.
Das stimmt. Das war wieder meine Themensendung heute. Olli Schulz.
Hast du richtig gut gemacht.
Alles okay?
Ja, ganz toll. Also
ich bedanke mich bei meinen Gästen.
Bravo.
Jan Böhmermann und Matthias Brandt, die sich die Zeit genommen haben. Ich bedanke mich. Ich wünsche Ihnen, Herrn Brandt, Matthias Brandt, ich wünsche dir viel Erfolg.
Du bist so mit du und sie wie Waldi Hartmann.
Wollte ich auch gerade sagen. Matthias Brandt, können wir uns noch auf einige Polizeiruffolgen in den nächsten Jahren freuen? Das ist also eine Altfrage, die man noch...
Ja, weiß ich ja nicht, ob Sie das können, aber...
Können wir uns auch noch freuen auf eine... Bleiben Sie uns noch lange als Kommissar von Meufels erhalten?
Ja, gerne.
Jan Böhmermann, können wir uns noch auf viele humoristische, sarkastische, ironische, politisch...
Ja, ja.
Ja, können wir uns darauf noch...
Okay. Ja, gut, Olli. Aber das war eine gute, schöne. Jetzt hast du uns mit der Einstiegsfrage und der Schlussfrage nochmal beleidigt. Auf eine Art.
Wieso?
Oder zumindest die Stimmung runtergezogen. Das sind doch so Sachen, das macht man einfach nicht. Als guter Interviewer...
Fühlst du dich dann limitiert, wenn man dich zu viel auf den Kommissar... Ist das dann so, dass du denkst, ich spiele aber auch noch andere Rollen? Ist das dann so, dass du dann dich beleidigt fühlst?
Nee, weil mache ich ja.
Du spielst ja auch noch andere Rollen.
Ja,
ne?
Eben.
Ja, aber wenn man sagen würde, Olli Schulz, du bist doch der Typ, der im Radio am Sonntag mit Jan Böhmermann...
Ja, sagen die doch alle.
Aber sagst du auch, aber ich bin doch eigener Musiker, ich kriege das Tempo drum voll mit 3.500 Leuten.
Das sage ich genau. Du bist doch der mit Joko und Klaas. Dann sage ich, nein, ich bin der aus dem Tempo drum. Da waren 3.500 Leute.
So, wir machen jetzt gleich die großen fünf Gründe für den Weltuntergang. Ich reise jetzt mal das Ruder wieder hier an mich.
Genau.
Und dann sind wir gleich.
Danke, Jan, dass ich das machen durfte. Das war
kein
gut.
Problem. Also ich hoffe, es hat jetzt für dir auch was gebracht inhaltlich.
Ja, ich glaube, ich habe das halbwegs souverän gemacht.
Kurzes
ne?
Feedback, Olli, du wirst schnell emotional. Ich würde da wirklich vorher nochmal eine Tavo einwerfen.
Halt mal die Klappe, mach nochmal ein bisschen Musik jetzt hier. Das reicht mir. Immer diese zwischenmenschlichen. So, hier ist Safian Stevens.
Neues Album, Death, ganz toll, hat mir Kumpel letztens geschickt.
Death to Dignity, Wahnsinnssong. Radio 1 wird ihn spielen, alle anderen Sender sind faule Eier, wenn sie es nicht spielen.
Wir spielen jetzt hier Pink und God is a DJ.
Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das Schwert.
Jetzt kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck, das kennen wir.
Hey,
schon.
Ricky, jetzt reicht's.
Ja, hier reicht's langsam auch. Hier ist Sanft und Sorgfältig am Sonntag, dem 26. April.
Wir trennen uns nie. Wir trennen uns nie. Wir beide nicht. Aber wir müssen uns heute leider schon trennen von unserem Gast Matthias Brandt, der jetzt noch ein letztes Mal da ist.
Matthias, das war total schön mit dir. Wirklich. Das hatte sowas, es hatte wirklich was Vernünftiges, diese Sendung. Ja. Ich fühlte mich wirklich, als wenn jemand...
Erziehungsberechtigter dabei ist.
Wie konnte das passieren?
Kriegst du das oft gesagt, dass du eine autoritäre Ausstrahlung hast?
Nee.
Nee, wirklich nicht.
Nee. Ist das so?
Ja, also so eine positive Aussage.
Also positive, nicht so, dass man sich schlecht fühlt. Aber kriegst du oft gesagt, dass du Ruhe ausstrahlst?
Ja.
Seine Freunde nennen ihn den Stein.
Wir haben jetzt noch unsere große Rubrik, Matthias, die wir jeder Sendung abfeuern. Die großen fünf. Hast du das schon von gehört?
Ja.
Ich spiele jetzt einfach mal den Trailer kurz ein, ja?
Die großen fünf, definiert von Böhmermann und Schulz
und Brandt.
Richtig.
Und heute sind es die großen fünf Gründe für den Weltuntergang. Also was könnte aller Wahrscheinlichkeit nach ein Grund dafür sein, dass die Welt untergeht?
Okay, ich fange mal an. Bei mir auf Platz fünf, AKW-Explosion, auf Kettenreaktionen, dass irgendwie überall alle falsch programmiert sind und alle AKWs gleichzeitig explodieren.
Durch einen Virus.
Dass das oder irgend so ein Hacker irgendwie macht. Das
russische Hacker.
Russische Hacker, die keinen Bock mehr haben, dass es uns besser geht als denen vielleicht oder so. Und alle AKWs auf einmal über die Brennstäbe hochfahren.
Oder so Nordkorea-mäßig mal so. Ja, von Japan, puh.
Ja. Platz 5 bei dir.
Das ist aber ein trauriger Wettbewerb.
Naja, aber es könnte auch was Positives haben auf eine Art.
Ganz oft habe ich den Gedanken, ich habe einen Bunker, wo noch 20 Leute reinpassen. Und das ist so, pass auf. Und ich denke mir ganz schön mit Film und Essen. Und dann, wenn ich nicht schlafen kann, ne, dann überlege ich, welche 20 Leute ich zu mir im Bunker einladen würde. Und die könnten noch 5 Jahre ein gutes Leben da mit mir führen.
Aber 5 Jahre, wie bei Walking Dead, nur 5 Jahre und dann ist irgendwann auch Schluss oder was, weil der Akku.
Nee, dann ist vielleicht da auch unten, ist wieder oben wieder alles sind die Männer im Gelb gekommen. Hier die Orangen, hier die Müllmänner, kann man alles sauber gemacht wieder.
Würdest du dann genauso viele Frauen wie Männer mitnehmen?
Nein.
Das ist ja Quatsch, weil wenn die einzigen 20 Menschen auf Erden sind, müssen die sich ja zumindest reproduzieren danach.
Ja, reicht doch, wenn ein Mann da dabei ist.
Nee, das ist genetisch nicht gut. Deswegen habe ich übrigens auch die Bibel nie verstanden. Wenn alles aus Adam und Eva gekommen ist, ne, ja, dann hätten wir aber relativ schnell hier, ich sag mal, ja, also jetzt spitz formuliert, viele Werkstätten mit Holzarbeiten einrichten müssen, damit absolut. Das... damit
bei dir auf Platz 5, Matthias, der großen apokalyptischen Szenarien?
Virus Ebola. Oh. Ja, Krankheit. Löscht die Menschheit aus.
Mhm. Virus, naja. Bei dir auf Platz 5, Jan?
Bei mir ist es, war früher mal auf Platz 1, aber mittlerweile habe ich mich von den Gegnern des Klimawandels. Es gibt ja Leute, die sagen, die sind gegen den Klimawandel und die sagen dann, das wird nicht stattfinden. Ich denke, die Polkappen werden schmelzen und wir werden hier in Potsdam schön am Strand liegen können. Und alle anderen, alle anderen links von Potsdam sind dann aber leider tot.
Okay, auf Platz 4 bei mir hier, Tsunami. Aber so ein derbes Ding, das also alles wegfegt. Also dass die Platten sich einmal so verschieben, dass alles, das ist vielleicht
ein
depressives Thema, was wir heute genommen haben.
Warum denn?
Matthias, hast du eine Nummer 4?
Platz 4, die Wölfe kehren zurück.
Oh, in Brandenburg sind sie nämlich schon.
Ja, so. Und löschen die Menschheit aus.
Und das glaube ich nämlich wirklich, das ist auch bei mir auf Platz 4, nur um es mal weiterdrehen zu können, dass nämlich der Mensch, erst rottet er sie aus, ja, die Wölfe und Bären haben uns ja tausende lang das Leben schwer gemacht und irgendwelche Ökospinner, Smoothie-Trinker aus Prenzlauer Berg siedeln jetzt hier an im Berliner Umland und die fressen unsere Kinder auf, ist wirklich so. Ein Wolf würde nicht, Wölfe fressen uns ohne mit der Wimper zu zucken und wir schützen die, das gibt's doch wohl gar nicht. So, und die werden nämlich irgendwann wie bei Walking Dead nur lebend halt und mit Wölfen kann man auch nicht verhandeln. Ist so.
Stimmt.
Vielleicht lernen die irgendwann fliegen durch Evolution und sowas und dann ist eh vorbei.
Da könntest du hier mit Röder und Kudowski noch
Leicht. Was, mit Röder und Degowski?
Wie hießen die nochmal?
Rösner und Degowski.
Rösner, mit denen konntest du leichter fahren als mit den Wölfen.
Also, ja, weil die so müde waren, weil die nicht geschlafen haben, 4 Tage lang.
Auf Platz 3 bei mir Dinosaurier-Eier geschlüpfen, doch noch. Die sind irgendwo in so einem Brutkasten auf Lanzarote, sind die irgendwie so entdeckt worden. 2 oder 3 Dinosaurier, richtig große Viecher, werden da aufgezogen von so einem irren Sektenspinner und werden dann losgelassen auf die Menschheit und fressen alles auf.
Boah.
Dinosaurier-Eier.
Vulkanausbruch.
Hätte ich auch.
Aschewolke.
Ja.
Verdunkelt alles und dann ist irgendwann Schluss.
Der Vesuv ist ja überfällig.
Der Vesuv ist ja genau. Wie so ein
Und irgendein Vulkan in Chile.
Der ist gerade ausgebrochen.
Ja, und der hat so viel Magma, dass er nämlich alles kurz und klein machen kann.
Auf Platz 3.
Ende der Veranstaltung.
So sind die Dinosaurier ausgestorben. Bei mir auf Platz 3 ist der übergroße Meteorit, der einschlagen wird in Berlin.
Das
Berlin
ist meine Mitte. Nummer 1.
Nein, in Berlin Mitte ein gigantischer Meteorit von der Größe Stuttgarts schlägt in Berlin Mitte ein und macht aus allen Menschen erst Schwaben und dann sterben sie quasi, sparen sich kaputt. Also ein Meteorit schlägt auf der Erde ein und dann werden die Bedingungen schlecht für uns Menschen. Und das ist, vielleicht kommen dann irgendwie so andere bislang unterschätzte Lebensformen. Zum Beispiel der Pilz. Der ist übrigens neben Pflanzen und Tieren und Menschen ist ja der Pilz eine völlig eigene. Ich dachte immer, Pilze wären Pflanzen, aber Pilz ist einfach Pilz. Ein Pilz ist ein Pilz, ist ein Pilz. Das ist keine Pflanze, das ist eine ganz eigene Gattung. Und der Pilz wird die Welt erobern.
Oh, okay. Auf Platz 2 bei mir, der großen Horrorszenarien, wie die Welt untergehen wird. Außerirdische. Oh. Außerirdische kommen und zerbersten alles, machen alles platt, hochentwickelt, dauert noch nicht, die führen noch nicht mal einen Krieg, die machen einfach einen Schalter.
Vielleicht fordern uns Außerirdische zu einem Fußballspiel heraus.
Und wir müssen Franz Beckenbauer auch.
Franz Beckenbauer das auch.
Oh, das müssten wir eigentlich nochmal einspielen, schaffen wir jetzt zeitlich wahrscheinlich nicht mehr. Auf Platz 2, wenn mehr Außerirdische kommen und mit einem Knopfdruck ist alles weg hier. Roter Knopf.
Zack.
Rotes Telefon. Nee, wie ist denn rot?
Ja, wahrscheinlich.
Auf Platz 2 der großen 5 Gründe, warum die Welt untergeht, für Matthias Brandt.
Computer machen sich selbstständig.
Oh.
Ja.
Laptops auf 2 Beinen.
Das ist ein sehr guter Titel. Laptops auf 2 Beinen. Ich sehe schon das Cover
könnte
vor mir.
Könnte auch, Bestseller, oder?
Ja. Laptops auf 2 Beinen. Olli Schulz, Laptops auf 2 Beinen. Und dann Matthias Brandt in der Hauptrolle.
Ich weiß, als Oberlaptop.
Nee, als der Mann, der dann noch kämpft gegen die Laptops.
Mhm. Genau, als du bist der Mann, der noch gegen die, weil du noch das Innenleben kennst.
Ja,
von
oder weil er so eine Diskette mit so einer modifizierten Auto-Exec-Bat-Datei drauf hat. Und wenn man die in die Laptops reinschiebt, in die Diskettenlaufe oder in die SD-Card-Slots, dann gehen die kaputt.
Aber das kann er nur unter, wenn er sein Leben damit aufs Spiel setzt.
Wie heißt das nochmal mit Bruce Willis, wo der dann gegen diesen Dings da fliegt? Er stirbt am Ende dann, aber dafür ist die Menschheit gerettet. Vor den Laptops und die fressen mit ihren Klappen alle Leute auf. Klapp, klapp, klapp.
So, wir müssen schnell machen.
Ja, auf Platz 2 ist Russland überschätzt sich völlig, überdehnt seine Grenzen und Wladimir Putin kriegt die Welt nicht geregelt und versorgt, weil er will die Welt übernehmen, schafft das auch mit durch Frechheit, aber er kriegt das logistisch nicht hin, also die ganze Versorgungskette bricht zusammen und weil das alles von Moskau zentral gesteuert wird, fangen erst die Leute an, die am weitesten weg von Moskau wohnen, zu verhungern und dann der Rest. Also durch Misswirtschaft und Missmanagement der russischen Planwirtschaft, die im Fall einer Weltherrschaft der Russen.
Also Diktatorenfehler.
Eintritt. Diktatorenfehler, genau. Aus mega epic Fail von Wladimir Putin.
Auf Platz 1 bei mir.
Mhm.
Gott macht das Licht aus. Also Gott gibt's doch, hat sich lange nicht blicken lassen, hat sich das angeguckt und haut dann einfach mit der Faust einmal auf die Erde. Für uns. Und die Wissenschaftler werden uns doch sagen, wir werden ins schwarze Loch gesaugt, aber eigentlich ist es Gott, der hier einfach mal ausmacht, sagt so, ja, hab ich mir jetzt angeguckt, hat nicht geklappt, war ein Versuch, vorbei. Und dann haut er mit beiden Händen einmal so von beiden Seiten gegen die Erde und dann 1000 Staubkörner und dann war es das. Gott macht Licht aus.
Ja, nicht schlecht.
Platz 1 war das von dir?
Ja, guter Titel auch, Gott macht das Licht aus.
Laptops auf zwei Beine ist besser.
Laptops auf 2 Beine. Das war meine Nummer 1 jetzt, genau. Jetzt kommt deine Nummer 1, Matthias.
Florian Silbereisen wird Bundeskanzler.
Oh Gott.
Oh Gott, ja. Und macht
Gott, ich mach da gar nicht dran denken.
Und sorgt dafür, dass dann...
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Und was macht er dann?
Erstmal wird natürlich einen Weltkrieg auslösen, ist ja klar. Weil erstmal werden die Österreicher sagen, warum ist keiner von uns Bundeskanzler geworden? Die Schlagerwelt wird auseinanderbrechen. Und das wird uns natürlich diplomatische Schwierigkeiten einbrocken, weltweit.
Andy Borg.
Heißt übrigens Adolf Borg in Wirklichkeit. Wirklich, der heißt Adolf Borg. Wirklich, der heißt Adolf Borg, aber Künstlername Andy.
Der könnte es verhindern?
Er könnte es verhindern.
Nee, verhindern kannst du nur Hanti Hinterseher, weil das ein Ärgste, weil der ihn am nächsten ist oder so. Hanti Hinterseher.
Hanti Hinterseher.
Hansi Hinterseher heißt er, ne?
Okay. Jetzt hatte ich gerade so einen geilen Grund, das ist mir jetzt wieder entfleucht.
Ja, du musst dich beeilen, unsere Sendung ist nämlich zu Ende.
Oh, komm schon. Ich mach's ganz einfach und ganz pragmatisch, ganz kurz. Die Sonne bläht sich auf und wird die Erde verschlucken. Das ist die wahrscheinlichste Art, dass die Welt untergeht. Zusammen mit dem Meteoriteneinschlag, tatsächlich. Und das wird passieren, in 2 Milliarden Jahren ist es soweit. Bis dahin können wir noch viele Radiosendungen
generieren. Genau, bis dahin bleiben Sie uns bitte treu. Also die Sonne macht hier Sonnen...
Solange wir uns wieder melden bei Sanft und Sorgfältig, ist die Welt noch nicht untergegangen. Das sind fast so Durchhalteparolen wie am Ende des Zweiten Weltkriegs, wo das Radio auch eine seiner großen Stunden... Übrigens, übermorgen, in 4 Tagen vor 70 Jahren hat sich Hitler erschossen. Und zum Schluss wurde er nochmal von der Alten gezwungen zu heiraten.
Zwangsheirat. Und da hat er sich erschossen.
Wahrscheinlich deswegen. Hieß er eigentlich Adolf Braun zum Schluss oder hieß sie Eva Hitler?
Was meinst du, Matthias? Hast du da,
ich glaube, Eva Hitler hieß sie, ne?
Adolf Braun? Adolf Borg.
Andi Hitler.
Andi Hitler
hat sich in seinen letzten Stunden genannt.
Matthias Brandt, vielen Dank, dass du unser Gast heute in unserer Sendung warst.
Das war wirklich sehr nett.
Das war
sehr
eine, große, war eine große Freude. Ich könnte noch eine Stunde weiter quatschen.
Wir fahren im Cabrio jetzt zurück, oder?
Genau, ich fahre jetzt auch hinten,
dann kann Matthias vorne sitzen.
Ja, wir fahren jetzt noch ein bisschen Cabrio an diesem sonnigen Tag. Vielen Dank, dass wir uns zugehört haben. War eine große Freude mit dir, Matthias. Und vielleicht kommst du ja, wenn du siehst, es läuft mal nicht so gut bei uns, bist du immer herzlich eingeladen als Mediator.
Wie beruhigend. Ja. Toll.
Dankeschön und Ihnen noch alles Gute da draußen.
Machen Sie einen schönen Sonntag. Vielleicht gehen Sie mal schön noch baden oder sowas. Heute ist so schönes Wetter.
Unbedingt. Tschüss.
Und denken Sie immer an eine Sache. Genau. Ja.
It's your energy. It's our music. It's the lifestyle we're living. It's about love. It's about peace. And it's about craziness.
Tschüss.
Au.
Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.